Ich mach's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Ausgabe. Noch nicht ganz das, was ihr gesehen habt. Es ist der Game Talk, wie ihr kennt und wie ihr liebt. Ich hätte fast ohne Qualität gesagt. Natürlich mit viel Qualität, aber ohne Struktur. Ich heiße herzlich willkommen, Ilias.
Hallo, lieber Gregor.
Schön, dass du da bist und auch die Hochheit über den Computer heute hast.
Das stimmt. Ich habe mich einfach heute an den Laptop gesetzt, um Trailer und Information und die Kommunikation mit den Leuten da draußen aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir, lieber Fabian.
Ja.
Hallo, Fabian. Fabian Käufer hier in dieser Runde. Was ist denn heute los?
Ich habe mich getraut, in dieses Format hier zu kommen. Ich habe gedacht, ich muss da noch jemanden mitbringen, um dann wir adäquat vertreten zu können. Deswegen ist auch noch Sandro da.
Dankeschön. Hallo. Ich bin auch wieder da.
Wie wir uns die Bälle zu spielen.
Ich habe ja bisher nur eine Folge mitgemacht von Game Talk.
Ja, also es ist immer, wir haben die irgendwie aus Versehen immer drumherum geplant. Wenn du mal hier auf den Event musst, ist unter anderem auch über wofür wir gleich quatschen werden. Deshalb schön, dass wir es nochmal jetzt hier zu viert geschafft haben. Das Intro, was ihr gerade gesehen habt, das bezieht sich ein kleines bisschen mehr auf die zweite Hälfte. Denn der Freitagabendslot ist normalerweise nicht der, wo wir uns hinsetzen und ein bisschen frei von der Leber weg über Games quatschen. Das werden wir natürlich gleich erstmal machen. Aber sonst hatten wir ja auch häufig mal nach den ganz großen Formaten, wie Royal Beef, Folge 2 heute, Game 2, heißt noch Game 2, ne? Ja, Game 2 ist auch noch mit dabei gewesen und jetzt das Premium-Format am Abend, da gab es ja öfters mal auch die Anrufbeantworter, wo ihr anrufen konntet und, hab ich gerade von der Regie was gehört, so ein A, oder habe ich mir das vorgestellt?
Das hast du dir nur vorgestellt.
Ich habe es mir nur vorgestellt, aber die haben solche Buttons, wo die, ach nee, da reden Leute draußen.
Ja, Spaß, Krieger halluziniert wieder.
Also, die erste Hälfte der Show oder zumindest bis wir dann eine größere Werbung machen, werden wir ganz normal uns ein bisschen über Spiele unterhalten, aber danach haben wir eine Telefonnummer, die wir einblenden und holen euch mit dazu. Kannst du, Ilias, ein bisschen was mehr dazu sagen?
Genau, wir haben eine Telefonnummer. Es wird sich in etwa so verhalten, wie man das von Anrufbeantwortern kennt. Wir werden uns hier zusammen hinsetzen. Wir werden eine Themenrunde quasi eröffnen. Also wir werden schon ein klein wenig vorgeben, was für Fragen ihr uns stellen könnt. Natürlich wird es sich rund um das Thema Videospiele drehen. Nicht, keine Ahnung, wann kommt genau die sechste Staffel von Nerdquiz? Ich glaube, da sollte man einfach nur den Blog verfolgen.
Ja, sondern soll mal auf den Blog gucken.
Da sollte man eher die offiziellen Kanäle genau sich anschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, dann sollten sie sich bezüglich der Videospielindustrie drehen, also keine Ahnung, bezüglich spezieller Spiele, spezieller Entwicklung in der Industrie und so weiter und so fort. Die Nummer werden wir, wie gesagt, später weiter an euch herantragen. Ansonsten würden wir jetzt erst einmal anfangen mit den Spielen, die wir bisher gezockt haben, aktuelle Spiele, die wir gespielt haben und besprechen werden und ein klein wenig etwas von unserer Seele runterlabern.
Ja, ja, natürlich. Wir haben ja einiges an Spielen gezockt. Ein paar werden auch noch rauskommen in der nächsten Zeit. Da werden wir noch im September schon coole Sachen auf dem Zettel haben, bevor alles über uns hereinbricht im Oktober und November. Da geht's richtig ab. Ja. Ich freue mich auch noch jetzt nochmal dabei sein zu können, falls ein paar Leute nicht mitbekommen haben. Ich bin noch eine Woche hier und dann bin ich weg für einige Zeit, denn ich firmiere in Japan und werde da ein bisschen, da guckt der Ilias, ne? Werde ein bisschen in Japan umher sein, zwinker, zwinker. Und da auf große Tour gehen, mir Sachen angucken, die TGS besuchen. Da wäre es vielleicht auch was, gegebenenfalls in die Comments rein vom YouTube-Video. Ist meine erste TGS, die ich besuche. Ich werde da rumstolzieren und groß, breit als Gaijin hingehen und sagen, show me your games! Ne? Wenn ihr konkrete Sachen habt, die ich mir da angucken soll, schreibt gerne in die Comments rein. Und anderen Stuff, den ihr in Japan empfehlen könnt. Aber nochmal kann ich dabei sein.
Die Frage ist, gibt es auf der Tokyo Game Show eigentlich noch so viele relevante Spiele mittlerweile?
Ich glaube, das sind bestimmt lauter Handy-Games, die nicht auf der E3 oder der Gamescom gewesen sind. Das ist doch die Sache so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, war jemand von euch mal auf einer TGS noch vor längerer Zeit, ne, als sie noch Relevanz hatte? Groß?
Nee, aber auch dieses, hat sie noch Relevanz oder ich glaube mittlerweile hat sich das ja alles ein klein wenig verändert in Japan. Also früher war das grundsätzlich eher so, dass Japan das Nonplusultra war, was Spiele war, anging. Dann ging es komplett bergab, als die großen HD-Konsolen kamen, PS3 und Xbox 360. Mhm. Das war auch der Anfang, wo die TGS auch sehr stark in der Kritik stand, was eben auch diese Flut an Handyspiele angeht. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass aus Japan wieder sehr gute und qualitativ hochwertige Spiele kommen. Und dementsprechend ist auch die TGS wieder eine Messe, die es durchaus zu besuchen gilt.
Gut, ich mag es vielleicht ein bisschen abwertend formuliert haben von wegen Handyspieler, aber wir haben ja eh im Mobile-Bereich, der in Asien und speziell in Japan so weit vorherrschend ist, da passiert ja was komplett anderes, was wir im Westen hier gar nicht mitbekommen. Und ich bin einfach gespannt darauf, da hinzugehen und mir Sachen mal anzugucken und auszuprobieren, die ich eben nicht auf der Gamescom oder anders so sehen kann.
Ich habe es auch nicht abwertend gemeint, aber ich höre das teilweise auch von Kollegen aus der Branche, die halt früher dahin gefahren sind, die jetzt sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr so richtig, das zu machen, weil, glaube ich, insgesamt die Masse an Spielen, die hier für den Westen relevant ist oder vielleicht auch neu ist, das hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Früher war es ja oft so, dass Spiele teilweise viel früher in Japan rauskamen und dann erst Monat oder ein Jahr später im Westen. Und das ist ja komplett anders.
Immerhin ist Death Stranding da.
War ja auf der Gamescom nicht. Aber in welcher Form? Wahrscheinlich als Zigarettenautomat oder so.
Das kann auch sein, man weiß es nicht.
Ey, mich würde es nicht wundern. Du gehst da hin und drückst auf den Knopf und da kommen irgendwie Schluppen raus.
Das ist Death Stranding. Aber ganz groß angekündigt. Also die werden wahrscheinlich nichts Neues zeigen, aber die haben da eine Bühnenpräsenz und Kojima wird da auch dabei sein. Wahrscheinlich wird da einen neuen Schauspieler oder so.
Wirtz hatte mir gezeigt, anscheinend um den Zeitraum, oder es wird, glaube ich, jetzt schon da starten. Ich weiß nicht, ob es dann begleitend zur TGS ist, aber es wird ein Metal Gear Solid Escape Room da geben.
Ah, okay, das ist geil. Ne?
Also so richtig, wo du da entlang gehen kannst, kannst du dich sogar unter eine Kiste packen und rumschleichen und den ganzen Stuff machen. Da würde ich gespannt sein. Ich würde es gerne probieren, aber ich glaube, selbst ohne die Sprachbarriere würde ich da wahrscheinlich nicht weit vorankommen.
Unbedingt, was du machen musst in Tokio, ist das VR Mario Kart spielen.
Oh.
Das ist in Shinjuku.
Ja.
Das kostet, glaube ich, auch ein bisschen was. Ich glaube, da musst du das Komplettticket zahlen, das 30€ oder so kostet, wo du halt mehrere VR-Spiele spielen kannst. Das ist so eine große VR-Station, die sie da aufgebaut haben. Und da ist Mario Kart und da schwärmen die Leute so krass, was das angeht. Steht auch noch auf meiner Bucketlist, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann machen, aber das solltest du definitiv ansehen.
Ich sammle und notiere gerade. Ich bin 2 Wochen da, habe schon auch einiges am Programm geplant. Ich mache eine Mario Kart Tour, also jetzt nicht in VR, aber man kann sich Karts mieten und auf den japanischen Straßen fahren und sich dann die Sachen da zeigen lassen.
Mit Bananen und so dann, oder wie ist das?
Ich werde mit Bananen werfen. Ob ich verhaftet werde oder ob es erlaubt ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich sehen.
Das war das Weirdeste überall. Als ich Anfang des Jahres da war, wollte ich mir einfach was zu essen holen. Da musste ich über die Straßen und sind einfach Mario Kart fahren. Die da auf der Straße sind und sich anhupen und sich irgendwie ankeifen.
Warst du dir sicher, ob du das da in echt siehst oder nicht? Ich habe mir auch schon gefragt, ich habe geguckt, es ist 1,5 Stunden von Tokio weg, Yokosuka. Da kann ich da mal hingehen und gucken, wie akkurat Shenmue HD dann geworden ist. Leider ist NJPW Wrestling gerade in Kobe und das ist 3 Stunden mit dem Flieger weg, während ich da bin.
Das ist ein bisschen schade. Die Krönung gewesen.
Das wäre schön gewesen.
Aber bei der Gelegenheit, wo du das gerade rein wirst, mal darüber sprechen, über die Shenmue HD Collection.
Alter Schwede. Das macht halt einen Fabian Käufer aus.
Als ich Watch Shenmue eben gedacht habe, hat es mich sofort getriggert, einfach weil ich es gerade gespielt habe.
Also
ich bin ein bisschen konsterniert darüber, wie dieses Spiel gealtert ist, aber auch generell, wie dieses Spiel einfach ist.
Ich kann mich nicht mal entschuldigen, weil alles stimmt, was du da dann eindrücken kannst.
Müssen wir jetzt noch nicht machen. Ich wollte eigentlich mal rückfragen, trefft ihr euch eigentlich auch? Weil Ilias, du bist auch in Japan zu der Zeit und gehst auch
auf die Tokyo Game Show. Tatsächlich, ja. Ich werde auch in Japan sein, ich werde auch auf der TGS sein. Ich werde Gregor so gut es geht aus dem Weg gehen.
Sind wir vielleicht dann hier Nachbarn dort, weil ich werde, glaube ich, in einem Hostel da übernachten.
Ich weiß, dass ich in Shinjuku sein werde. Mhm. Das große Viertel, das auch in Yakuza.
Wenn sich unsere Blicke treffen sollten, dann machen wir einfach so ein anerkennendes
Nicken. Ja, so einmal noch nicken, aber dann schnell weg. Wir werden höchstwahrscheinlich auch für Game Talk ein bisschen was.
Ja, falls irgendetwas gehen sollte, wir checken mal wegen der Zeitdifferenz. Mhm. Vielleicht ist hier irgendwas möglich von wegen einer Schalte oder irgendwas.
Die Kollegen aus der Sendeleitung sagten es heute auch schon, als ich gesagt habe, dass ihr beide da seid, dass wir auf jeden Fall mal versuchen müssen, vielleicht so ein Moin Moin oder so, weil das würde zeitlich sich für euch vielleicht ausgehen.
Ich halluziniere gerade übrigens. Moment, da ist einfach ein Bier unter der Kamera aufgetaucht.
Wow, das ist ja Hammer.
Für wen ist das? Komm, Fabian, das ist für dich.
Ich hol's mir gleich, wenn die Kamera auf den anderen beiden ist. Moin Moin machen mit euch aus Japan, dann. Das wäre doch sehr schön.
Aber lass uns doch noch mal ein klein wenig über Shenmue sprechen.
Das ist wirklich
ein Thema, das mich sehr interessiert, weil als ich mich hier hingesetzt habe und ihr dann nach und nach auch herkommt, war auch das allererste, was ich gehört habe von Fabian, es ist unglaublich, wie Shenmue gealtert ist, weil du es auch anscheinend durchgespielt hast. Ne? Krass. Beeindruckend finde, dass du das heutzutage noch
nicht spielst. Was ja schon heißt, dass du auch denkst, das ist vielleicht nicht mehr das spielenswerteste Spiel heutzutage.
Absolut. Ich habe 5 Stunden durchgehalten. Also ich habe jetzt mir die HD Collection aufgeholt.
Das tut alles weh.
5 Stunden gespielt.
Stiche entzerrt, aber ich verstehe.
Ich verstehe auch, warum das damals der Shit einfach war. Aber heute ist das Pacing einfach furchtbar. So, was du da alles machst, du fragst halt jedes Mal die gleichen Fragen und kriegst immer nur Nein, kenne ich nicht.
Ja.
Nein, kenne ich nicht. Es ist immer das Gleiche. Und du musst ja sogar warten, bis du dann irgendwann mal schlafen kannst und der nächste Tag dann halt ansteht. Oder du musst ewig lang diesen Gabelstapler fahren.
Naja, wenn das Reisebüro erst um 13 Uhr offen hat, ja, und ist gerade zugemacht und da musst du eben 8 Stunden irgendwo verbringen, dann ist das nun mal so.
Man hört natürlich oft von den Leuten, die das Spiel dann cool finden, dass sie sagen, ja, du kannst ja so viel machen in der Welt, um dir die Zeit zu vertreiben. Du kannst in die Spielhalle gehen, du kannst dir so Spielfigürchen kaufen und du kannst in den Supermarkt gehen. Und dann hört es aber auch fast schon auf an Sachen, die man halt in der Welt erleben kann. Ich finde es sehr, ich kann das voll nachvollziehen vor 20 Jahren, warum war das da geil? Aber heute, ich weiß gar nicht, warum sie das Spiel überhaupt neu aufgelegt haben.
Es ist tatsächlich die vor 20 Jahren Nummer eben. Also auch für damalige Verhältnisse war es immer noch ein sperriges Spiel. Ich habe auch nicht sofort mich quasi zum Shenmue-Fan werden lassen, aber ich bin ein bisschen jemand, der Bock hat. Und wir können gerne vielleicht auf den Laptop schalten, da sehen wir auch ein bisschen Footage. Vor allem, weil das Remaster jetzt hier sehr originalgetreu, ohne neue Texturen ist, im Großteil auch in 4:3 präsentiert wird, mit sehr, sehr rauschigen Voice-Samples, wie sie damals auf dem Dreamcast abgespeichert wurden, mit unerbittlichen QTEs, wie man sie von damals kennt. Das Kampfsystem ist nicht so ausgefeilt. Das sind alles Sachen, die vor 20 Jahren musste man sich auch dran gewöhnen, weil es eben sehr einzigartig gewesen ist. Viele, viele Spieler haben aber sich Sachen von Shenmue eben abgeschaut und natürlich darauf innoviert, aufgebaut, verbessert, schöner gemacht und so weiter. Aber für mich war es jetzt wieder, ich habe sie jetzt nicht nochmal durchgespielt, aber ich habe, also das sind für mich neben Chrono Trigger die beiden Shenmues die meist durchgespielten Sachen. Mhm. Ich musste bestimmt auch beide so in Richtung fast ein Dutzend zusammengenommen, ne? Immer wieder mal durchgespielt haben und zurückkehren, so ein bisschen wieder in so einen alten Urlaubsort.
Aber warum denn? Ich meine, warum spielst du das ein Dutzend Mal durch? Ich finde, das letzte Drittel, wo du Gabelstapler fährst.
Oh, das war geil.
Ich meine, ich kenne das aus dem Let's Play, von was ihr mal gemacht habt. Ja. Das ist doch einfach nur stumpfsinnig und stupide.
Ja, wie ist Arbeit in echt? Stumpfsinnig und stupide.
Aber Spiele sollen doch keine Arbeit abbilden. Wenn ich Arbeit erleben will, dann gehe ich zur Arbeit.
Das ist aber das spielerische Ding. Ich kenne das Paradox, das habe ich öfters im Podcast schon mal gesagt. Ich habe mich damals erwischt, wie ich Shenmue gespielt habe und ich bin an diesem Gabelstapler fahren und ich fahre und ich fahre und ich gucke da, eigentlich müsste ich jetzt zur Arbeit gehen und sowas. Und ich fahre da weiter und ich denke da, Moment, will ich gerade darauf pfeifen, zur Arbeit zu gehen, weil ich gerade spiele, wie ich arbeite? Und damit ich zur Arbeit gehe.
Also ich würde lieber hier zur Arbeit gehen, als in Shenmue Gabelstapler zu fahren und dafür zu Hause zu bleiben.
Vor 20 Jahren wärst du vielleicht ein bisschen weniger bereit, zur Arbeit zu gehen.
Ich will das Spiel auch gar nicht schlecht reden. Ich finde einfach, es ist ein Spiel, was wie wenige Spiele aus der Zeit wirklich nur in seiner Zeit einfach funktioniert.
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, du weißt nicht oder du verstehst nicht, warum sie es halt remastered haben. Ist ja klar, wenn Shenmue 3 kommt, dann musst du natürlich irgendwie... Ja,
aber ein Jahr viele, vorher dann?
Ja, nee, aber viele Leute kennen ja nun mal Shenmue nicht und die haben jetzt halt die Gelegenheit, da nochmal reinzuschauen.
Ja, aber Moment.
Also du meinst Erwartungen senken für Shenmue.
Ja, genau, das ist der Punkt. Die große Frage ist nämlich, was kann man von Shenmue 3 erwarten? Da steckt jetzt nicht so ein ultra krasses Budget hinter, dass sie so ein... Also ich erwarte jetzt kein Yakuza-Spiel oder so in dem Umfang und in den Sachen, die man halt so machen kann. Ich glaube eher, dass es spirituell und auch inhaltlich der Nachfolger von Shenmue 2 einfach wird und viele enttäuscht werden.
Also es ist schon mal gut, dass es jetzt gekommen ist, weil viele, die sich auch als Fans auf Shenmue 3 freuen, haben vielleicht noch diese leicht verklärte Sicht, weil du behältst natürlich nur die schönen Erinnerungen zurück und das ganze Sperrige entfällt hier ein bisschen. Und ein bisschen schade ist es, dass man tatsächlich mit Shenmue 1 anfangen muss, weil Shenmue 1 nochmal wesentlich behäbiger als der zweite Teil ist. Der zweite hat auch wesentlich mehr Stuff, den du tatsächlich anstellen kannst. Das Gebiet ist ewig größer und einfach
die Zeit skippen.
Die Zeit skippen nicht immer, aber an gewissen Stellen, wo es dann nötig ist. Also sind sehr viele Quality-of-Life-Sachen dazu gekommen und es wird einfach alles größer, aufgebauter. Du hast diesen langsamen Anfang fast schon gebraucht, damit du diese Eskalation hast, weil da, wo Shenmue 1 anfängt und da, wo Shenmue 2 aufhört, ich war so kurz davor, dass mir die Hose geplatzt ist. So, ja, ich will jetzt wissen, wie es war, dann geh ich verdammt nochmal. Ja, weil auf einmal so Out-of-Left-Field-Elemente reinkommen, die echt geil gewesen wären für Shenmue 3. Und das ist das Ding.
Ja, aber ich denke halt, wenn ich das in geil haben will, dann spiele ich halt die 7 Yakuza-Spiele, die jetzt auch alle, nicht remaked, aber remastered werden. So. Denke ich mir so, okay, dann habe ich halt das und die Yakuza-Reihe ist ja quasi auch gefühlt so spirituell, so ein bisschen
Nachfolger. Yakuza ist Shenmue. Also alle Leute, die sagen, dass Yakuza ist überhaupt nicht... Leute, Yakuza ist exakt wie Shenmue. Ne? Mhm. Hat nur bessere Kämpfe, bessere Story, besseres alles. Bessere Sachen, die du anstellen kannst. Ja. Aber eben der Charme ist dahinter. Also wenn ich mir den Trailer zum dritten angucke, ich hätte mir fast auch gewünscht, dass der vielleicht in Dreamcast-Grafik gewesen wäre, um kohärent zu bleiben, weil diese Unreal Engine 4 mit Standardmodellen, weiß nicht, ob wir auf den Trailer nochmal schalten können. So richtig macht mich der Look nicht an, muss ich sagen.
Haben ja auch alle irgendwie so ein bisschen gelästert, was die Gesichtsanimation angeht.
Was willst du noch machen für 6 Millionen Dollar mit Kickstarter?
Na gut, sie werden auch ein bisschen natürlich von irgendwie Sony oder irgendwem bekommen.
Nee, werden sie nicht.
Achso, was ist auf Xbox?
Was ich ganz interessant. Holy shit! Ihr hört nicht auf zu reden!
Okay, pass auf. Ist es exklusiv?
Nee, ist nicht exklusiv. Es kommt von PS4 und PC. So. Was ich super interessant finde, das ist nämlich gleich der erste Shot hier. Das spielt auf dem Boot und erinnerst du dich an diese Artworks, die kursiert haben, dass das Shenmue quasi so eine Art Episodenspiel sein sollte, eigentlich nach nach Shenmue 2 und dass halt auch ein großer Teil auf dem Boot stattfinden soll. Also die werden wahrscheinlich nahtlos an dieser Story anknüpfen, die sie damals schon für die Titel geschrieben haben.
Du kriegst dezent was durcheinander. Also es kann sein, dass sie vielleicht ein paar Sachen aufgreifen. Diese Sache auf dem Boot ist passiert zwischen Shenmue 1 und Shenmue 2. Du siehst, der Shenmue 1 endet damit, dass er aufs Boot fährt und wegfährt und Shenmue 2 beginnt, dass er mit dem Boot ankommt. Es gab eine komplette Episode, die auf dem Boot stattfindet, die nie realisiert wurde, die existiert nur in Comic-Panelen und Designerzeichnungen. Es kann sein aber, dass sie für die folgenden Kapitel natürlich mehr Boot-Action reingetragen haben, wo sie wussten, dass es nicht im eigentlichen Spiel stattfindet. Ich muss es klarstellen, Entschuldigung.
Okay,
vielleicht nicht. Sollte es nicht noch viel mehr Episoden sogar damals auch schon geben, irgendwie über 10, die ursprünglich mal machen wollten? Ich glaube, er sagt jetzt auch schon, dass das der Dreier auch nicht der Abschluss
war. Wahrscheinlich eher der Fünfer tatsächlich.
Ist der Dude nicht schon 69 oder so? Ja,
ganz schön krasses Selbstverständnis.
Ich habe keine Ahnung.
Und eine ganz schön krasse Erwartung, die er an den Erfolg des dritten Teils dann haben
wird. Es war mal, also Shenmue ist sowieso aus der Zeit gefallen damals, weil es einfach Stuff probiert hat, der damals nicht gang und gäbe gewesen ist, viel innoviert hat, klar natürlich, aber es wäre eigentlich auch perfekter Episodic-Content gewesen, wenn sie tatsächlich ein Modell hätten aufrechterhalten können. Mhm. Es gab ja so eine Handvoll, ich weiß nicht, wer so spezielle japanische Games wie Eldorado Gate kennt, das war ein Episodic-Rollenspiel von Capcom, die auf 7 Episoden dann ein Rollenspiel verteilt haben, was auf Disc rausgekommen ist. Das sollte Shenmue sein, regelmäßig alle paar Monate auf Disc ein Kapitel und sie haben dann gesehen, dass es nicht wirklich machbar ist und haben, ich weiß nicht, waren es die 1 bis 4 sind irgendwie zusammengefasst auf Shenmue 1, Kapitel 5 wäre das Boot und dann 6 bis irgendwas ist dann Shenmue 2. Die haben ihre so und so viel X-Kapitel, die dann aufgeteilt wurden auf Spielen und bei Shenmue 2 war es noch so, dass sie den Abschluss von Shenmue 2, der sollte gar nicht erst drin sein, wo sie abgesehen haben, oh, das wird vielleicht das Letzte, was wir machen, lasst nochmal so diesen kleinen Part im Wald dann machen, weil der ein coolerer Abschluss ist als nur Hochhaus-Action.
Aber vielleicht genug zu Shenmue. Ich meine, du hast ja nicht nur Shenmue gespielt, sondern auch andere Sachen,
Fabian. Oh, ich habe eine Menge noch gespielt jetzt. Vielleicht mal, es gibt ja diese Woche, gab es fette Releases.
Geile Sachen, die rausgekommen
sind. Du hast, glaube ich, diese Woche hier auf dem Sender auch schon Dragon Quest gespielt.
Habe ich gemacht. Rein zufällig mit Simon, ne, der aus Versehen dafür eingetragen war. Aber es ist ein glücklicher Zufall. Der Geist Simon ist aufgetaucht und dann haben wir Schabernack
gemacht. Offen gesagt, planen wir Simon eigentlich immer für alle Gaming-Items rein. Entscheidet dann selber so, wo er sagt, ja, da komme ich mal hin oder da nicht.
Wie so Graf Dracula mit seinem Greenscreen Umhang. Da bin ich. Wo bin ich gerade?
Er möchte auch immer. Er sagt, ey, plant mich für alles ein. Das machen wir dann auch oft. Ich habe es auch gespielt, um hier ein bisschen darüber mitreden zu können. Und ich muss sagen, ich hatte wenig Bock vorher drauf, einfach weil ich gerade, ich habe Nino Kuni gespielt, ich habe Octopath Traveler gespielt, ich habe Final Fantasy VI letztens durchgespielt. Und ich wusste bei Dragon Quest XI, obwohl ich jetzt so 7, 8 vor allem mag ich echt gerne, dass es halt mit dem Label kommt, okay, es ist ein super oldschooliges Hardcore-Japano-Rollenspiel. Und dann habe ich gesagt, ey, okay, guckst du es mal an. Und es hat mich so in der ersten halben Stunde schon abgeholt. Die Charaktere, als das erste Mal der Hund angelaufen kommt, wie die Figuren alle aussehen, wie schön die Welt aussieht. Mir gefällt auch die Musik, ist, glaube ich, nicht bei jedem hier in der Runde so. Und die Stimmung, auch wenn das Spiel natürlich spielerisch ist, ist schon sehr konventionell, so in dem Part, den ich bisher gespielt habe, die ersten ein, zwei Stunden. Aber das gefällt mir schon richtig gut von der Atmosphäre.
Aber was die Musik jetzt angeht, also ich habe es leider noch nicht gespielt, ich kam noch nicht dazu, aber ich habe halt gehört, dass nicht die Orchesterversionen drin sind. Und das finde ich halt zum Beispiel ziemlich schade, dass es nicht so ist wie bei Dragon Quest VIII oder sowas. Aber du findest das okay?
Also ich mag von den Melodien her, mir ist jetzt nicht aufgefallen, okay, dass das jetzt kein Orchester ist, so hat mich jetzt nicht gestört.
Sehr interessant, Ilias war ja auf dem anderen Ende des Spektrums, ne, wo wir mal kurz da gequatscht haben, was die Qualität der Musik angeht.
Ich fand das leider einer der größten Schwächen überhaupt, weil ich die Musik bei einem japanischen Rollenspiel einfach extrem wichtig finde und einfach ein super tragendes Element einfach ist. Und das hat mich ein bisschen abgetört, nicht, dass es orchestral ist. Da haben sie grundsätzlich so eine ganz komische Politik, dass der orchestrale Soundtrack separat verkauft wird dann nochmal. Der existiert, aber er ist nicht im Spiel.
Lustigerweise, ich habe ja diese Edition of Light oder wie sie hieß dann an Box, die dazu noch rausgekommen ist. Und da ist einfach mal der orchestrierte Soundtrack mit dabei, den kannst du in der Hand halten. Also du könntest theoretisch den auf den CD-Player packen und parallel hören und den Sound runterdrehen
aber im Spiel. Aber es gibt den nicht als DLC fürs Spiel oder so.
Nee, also so weit kommt es noch.
Das ist echt weird.
Gar nicht, was auch komisch ist.
Worauf man hoffen kann, ist, das Ding ist auf dem PC rausgekommen und ich habe eigentlich jetzt Gutes über den PC-Port gehört, dass er vor allem stabil laufen kann. 60 Frames schätze ich mal durchgehen.
Ja, aber kein 21:9 leider. Das ist ein Unreal Engine 4 Spiel und bei den Spielen ist es eigentlich immer so, dass es kein Problem ist.
Ja, du hast häufiger, ich weiß natürlich nicht, wie die Cutscenes geframed sind. Das war bei Shenmue so eine Sache, ne? Dass du, ich spiele dann auch in 16:9 oder 21-9 mit dem. Und dann taucht das Spiel auf einmal, irgendwie quetscht das alles in 4-3 und für eine Handvoll Cutscenes, ja, weil es nicht anders dann ist. Ich kann kurz mal ein bisschen was dazu ausführen, zur Musik und allgemein zu den Dingen, aber Ilias, du hast es ja auch länger gespielt und wir können ein bisschen was dazu sagen.
Genau, ich habe es nicht so lange, ich glaube 4 oder 5 Stunden bin ich drin, du hast es deutlich länger gespielt. Auf jeden Fall. Wir können auch ganz kurz draufschalten, damit wir einen kurzen Einblick haben. Und die Optik, die ist halt mega. Also das ist halt prädestiniert dafür, dass du das halt nochmal für die großen Konsolen nochmal raushaust in diesem schönen Stil, die sie da über die Jahre etabliert haben.
Das ist alles Ingame hier, ne? Also jetzt haben sie es natürlich nochmal ein bisschen rendermäßig aufgemacht für das Intro, aber so sieht es im Ingame aus.
Und ich finde, es ist durch und durch so ein klassisches, typisches japanisches Rollenspiel, aber es fällt irgendwie nicht negativ auf. Es hat es trotzdem ein sehr langsames Pacing, aber trotzdem wiegt es halt viel auf, indem es halt sehr viel mit Charakteren macht. Es hat eine schöne Sprachausgabe. Die Musik ist halt leider so ein Ding, ich finde sie sehr repetitiv und sehr, sehr generisch stellenweise auch. Und das hat mich dann stellenweise ein bisschen runtergeholt von dem ganzen Trip, den ich dann letzten Endes hatte. Aber trotzdem macht das Kampfsystem Spaß, obwohl es bis jetzt, ich weiß nicht, ob du noch mehr dazu sagen kannst, aber ich finde es aktuell noch ein bisschen zu leicht. Sehr Standard, aber ich finde die Charaktere cool. Die Atmosphäre ist eigentlich ganz schön. Das ist so ein Wohlfühlspiel einfach. Ja. Das ist so ein Spiel, das spielst du, keine Ahnung, am Donnerstagabend, kurz, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst, du willst einfach ein bisschen runterkommen, willst du gute Zeit haben, dann machst du Dragon Quest 11 rein.
Schön, dass das aussieht. Eine ganz blöde Noob-Frage stellen. Mir ist in der Zeit, wo ich es gespielt habe, nicht klar gewesen. Du hast ja so ein gewisses Action-Element, weil du siehst die Gegner auf der Karte, das sind keine random Encounters in dem Sinne. Ja. Und du kannst dann hingehen und dich quasi anschleichen und kannst sie einmal schlagen. Dann hast du so ähnlich wie bei Paper Mario, dass du so initial Schaden machst. Ja. Das geht aber nicht, wenn man auf dem Pferd reitet, oder? Von da aus kannst du die
Gegner nicht schlagen. Das geht nicht, wenn du auf dem Pferd reitest.
Komisch.
Aber du hast den Trade-off auf dem Pferd, dass du Gegner wegdotzen kannst, zum Beispiel, wenn du schnell reitest. Ne? Dann kannst du,
das heißt, der Kampf findet gar nicht
statt. Der findet gar nicht statt. Dann kannst du einfach. Du hast auch dieses Auto-Running, wenn du auf Start drückst, dann, wenn du dann zu, also so fast wie bei MMOs, ne? Wenn du dann keinen Bock hast, immer den Stick da nach oben zu haben, weil die Welt dann umso größer ist. Das geht nicht. Wäre nochmal eine Quality-of-Life-Sache gewesen, wenn sie das machen, auch vom Pferd aus, aber ich bin tatsächlich sehr wenig auf dem Pferd irgendwann geritten, weil du schnell genug unterwegs bist.
Erklären die einem das, dass man das mit dem Pferd die Gegner wegrammen kann?
Das steht, glaube ich, auch, ja.
Es steht sogar es steht drunter,
eine Einblendung,
wenn du mit dem Pferd reitest.
Okay, ja, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich fand es einfach komisch, weil ich fand es angenehm, irgendwie auf dem Pferd zu reiten, aber du hast halt immer den Nachteil, dass du dann absteigen musst und dann die Gegner manuell hauen musst. Und das fand ich sehr
komisch. Lass mal kurz auf die Pros und Kontras eingehen. Also ich bin jetzt so bei knapp 55 Stunden.
Hast du durch dann schon?
Nee, noch nicht durch. Krass, also es bewegt sich für mein Gefühl so ins letzte Spieldrittel. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich, wenn man es auf andere Dragon Quest-Titel ableiten kann. Bei 8 war ich auch so nach 70 plus Stunden mit der Story durch. Aber du hast nachher noch sehr, sehr viel Postgame-Content wie bei allen. Ich schätze, das wird hier auch so sein, der auch noch im Schwierigkeitsgrad hier um einiges höher ist und dich richtig dann herausfordern wird, dass du auf 100 plus Stunden kommen kannst. Das längste Rollenspiel, was ich hier durchgespielt habe von japanischer Art, war Dragon Quest 7. Da habe ich 100 Stunden auf der ersten CD verbracht.
Crazy.
Und die zweite CD. Ja, und erst nach 100 Stunden gewechselt und die zweite bei so 20, 30 dann, weil es dann gegen Ende hin ging. Ich pflichte allen was ich hier gesagt habe, ich habe mich einfach richtig reinsaugen lassen von dem Spiel aus. Der Look ist fantastisch. Ich war so auch von Kleinigkeiten einfach beeindruckt. Dadurch jetzt mit der Unreal Engine 4, der Detailgrad, ich bin ewig angehalten und habe mit der Ego-Perspektive mir die Tiere da angeguckt, die alle einzeln animiert sind. Du siehst da die Hunde, die mit den Ohren zucken und einzelne Augenbewegungen haben. Ja. Ich finde es auch so, ich sag's immer gerne wieder, aber das hört sich nach so einer Kleinigkeit an. Du stehst vor einem Gebäude und das hat zwei Fenster. Und ich kann, bevor ich in ein Gebäude reingehe, in das Fenster, in das Gebäude reingucken und durch das andere Fenster wieder raus. Ja, in Spielzeiten, wo die Spiele vorher komplett mit Ladezeiten voneinander getrennt waren. Mhm. Und du hast zwar immer noch Ladezeiten zwischen Teilen der Gebiete, aber es ist alles wesentlich offener, größer, belebter und es sieht einfach sehr, sehr, sehr schön aus. Und ich finde die bis dato, ich habe es jetzt wirklich 50 plus Stunden auf mich wirken lassen, ich liebe die Sprachausgabe einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die in der japanischen fehlen kann. Die japanische hat ja gar keine Sprachausgabe. Ne? Traditionell. Dragon Quest traditionell, das gibt es gar keine Sprachausgabe.
Ja, gut, der Hauptcharakter spricht ja auch nicht.
Ja, er spricht als Kind. Ne? Also, ja, aber das ist auch eine Traditionssache. Viele Sachen werden für die westlichen Versionen immer abgedatet. Auch der 8. hatte sau viele Updates bekommen, inklusive Musik, schönere Menüs, bessere Führung. Hier hat man eben auch noch etliche Updates dann reingetan. Und ey, wir sitzen gerade bei uns momentan, immer wenn so eine Cutscene ist, wir gucken uns die komplett an. Das wird so schön eingesprochen und ich finde gerade auch die Story wie Dragon Quest 8, was der direkteste Vergleich ist, die hat so eine schöne märchenhafte Qualität. Ne? Das ist nicht alles hier auf Amnesie und Twist und und hier und da aus, nachdem mir Octopath spielerisch einiges geboten hat. Mhm. Ne? Also Octopath hatte den Vorteil natürlich, weil die ein sehr ausgefeiltes Kampfsystem haben, was weniger so in Tradition ist, aber der Rest stinkt dagegen ab. Ne? Mhm. Dragon Quest ist einfach schön, dass du dann das mitnimmst und da sind wirklich auch schöne Geschichten, emotionale kleine Sachen dabei, sehr viel Tragik und so weiter. Die Kritikpunkte, die da dran sind, die Musik ist eine Gewöhnungssache. Ne? Da ist viel Tradition natürlich auch mit dabei und das sind so die Leitmotive, die seit Jahren da sind. Das Problem ist der Komponist in der Hinsicht. Der hat,
Vollidiot.
Er hat, also soll ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ne? Der ist anscheinend nicht nur ein Vollidiot, sondern auch, also was der in politischer Sache für Aussagen gemacht hat in letzter Zeit und in den letzten Jahren. Ne? Da würden einige mit den Ohren schlackern. Hier in Japan wird er eben als großer Komponist dann noch traditionell da dran gehalten. Und der ist eigentlich von den Rechten her für die Musik auch sehr besitzergreifend. Mhm. Der will anscheinend eben, dass keine orchestrierten Soundtracks mehr in Spiele reingetan werden. Ich glaube, die wurden teilweise sogar rausgenommen von den 3DS-Versionen von Dragon Quest 8 und 7. Im Westen haben wir auch nur MIDI-Musik bekommen, die in Ordnung ist. Na, qualitativ könnten sie vielleicht eine bessere Instrumentierung nehmen, aber nachdem man mal Dragon Quest 8 mit Orchester-Soundtrack erlebt hat, diese schönen epischen Musiken, dieses Aufpeppende, was sie da haben, da fehlt mir doch ein bisschen. Das ist sehr breit. Ich habe die auch runtergedreht, die Musik, also dass sie nicht so laut über die Sprachausgabe ist, weil ich finde, das ist immer ein bisschen zu sehr abgemischt.
Das ist auch so ein Punkt, wo du stellenweise halt sehr, sehr laute Musik hast bei Zwischensequenzen, die stellenweise auch dich greifen wollen, emotional, und dich halt in so einer in so eine bestimmte Stimmung versetzen wollen und im Hintergrund hast du halt eine mega laute Dudelmusik.
Ja, müsst ihr auf jeden Fall runtermachen. Ist fast bei allen Japaner-Rollenspielen in den letzten Jahren. Egal ob das oder Trails of Cold Steel oder sowas, ich muss grundsätzlich Sprachausgabe auf 10 und Sound und Soundeffekte irgendwie auf 5 oder 4 runter, ne? Weil einfach alles sehr überbordend gemischt ist. Ja. Und die Kämpfe, da ist es leider, das ist der andere Kritikpunkt, den man da haben kann. So ziemlich fast alle Random Encounters, selbst bei 55 plus Stunden, wo ich bin, sind mit der Automatik gewinnbar. Also da gibt es KI, die man einstellen kann. Die Random Encounter, ja. Dafür sind die Bosse eben anspruchsvoll. Und gerade jetzt, wo ich da bin, hauen die auch richtig rein und machen auch Spaß. Problematisch wird es, wenn du das Kampfsystem nicht übst an den normalen Gegnern, weil du sie einfach so weghaust. Dann hast du auf einmal nicht mehr das Gefühl, okay, ich muss viel mit Buffs und Debuffs arbeiten. Die Gegner haben Statusveränderungen, die sie benutzen. Ich kann Charaktere live rein und raus wechseln, die nicht in der Party sind. Also kommt noch mehr Varianz rein. Du hast verschiedene Skilltrees, die du anwenden kannst, wo du respecken kannst, wenn du mal in eine falsche Richtung gegangen ist. Jeder Charakter 3 bis 4 verschiedene Waffen. Also da gibt es sehr viel Varianz und auch für ein traditionelles Kampfsystem mit einer Handvoll Neuerungen, dass du jetzt über Agility-Werte bestimmst, wann welcher Charakter macht und nicht der Reihenfolge nach, wie es vorher gewesen ist. Ja. Es gibt schön viele Optionen, aber du wirst wirklich nur in den Bosskämpfen gefordert, im normalen Schwierigkeitsgrad. Du kannst vor dem Spiel den sogenannten Draconian Mode zuschalten. Mhm. Das sind auch für die westliche Fassung dazugekommene Einschränkungen. Kannst zum Beispiel auswählen, hey, bevor du das Spiel startest, du wirst nicht mehr aus dem Spiel, aus Kämpfen fliehen können, kannst du zuschalten. Oder schwächere Gegner geben weniger Experience oder alle Gegner sind super hart. Das sind so Einschränkungen, die kannst du aufrechterhalten und dann gelten die übers Spiel, aber die kannst du ausschalten an Kirchen, an Safe-Punkten. Ja. Sofern die ausgeschaltet sind, kannst du sie aber nicht wieder einschalten.
Ah, okay.
Ne? Das haben sie als Konzessionsentscheidung gemacht. Ich höre von vielen Leuten auch, schaltet mal diesen Schwierigkeitsgrad zu. Ich konnte es im Nachhinein nicht machen. Mir macht es sehr viel Spaß. Die Bosskämpfe sind auch super fordernd. Ich bin noch ein paar Mal abgekratzt jetzt. Der Rest ist eben ein bisschen easygoing und man ist mehr auf Welt erleben dann auch.
Geil. Ist es dein JRPG des Jahres oder fandest du Ni no Kuni 2 besser?
Bisher, ich hatte auch sehr viel Spaß mit Ni no Kuni, wobei ich da, glaube ich, eher zu einem kleineren Part gehöre. Ich weiß nicht, wie viel hattest du noch gespielt davon? Oder hat jemand von euch mal ein bisschen länger
gespielt? Das habe ich schon lang gespielt. Mir hat diese... Er fand den Rollenspielpart und so schön. Mhm. Ich fand diesen ganzen Townbuilder-Part und sowas, das fand ich so meins da.
Ich bin halt auch kein Strategiefan in dem Sinne, deswegen hat mich der Part auch ein bisschen genervt. Mhm. So alles andere finde ich richtig, richtig stark.
Bei Ni no Kuni war auch der Schwierigkeitsgrad tatsächlich der Knackpunkt bei vielen Leuten. Also im Internet, ich fand es auch ein super Spiel und ich habe da 80, 90 Stunden selbst vor Release, wo ich das Spiel einige Zeit vorher hatte, reingebuttert und die PS4 angelassen, damit ich diesen Townbuilder dann machen kann, damit dann ich genug Geld Kings Guilders verdiene, um mir meine Gebäude zu kaufen. Ich habe alles ausgebildet und alle Figuren gesammelt, so, so ein schönes Suikoden-Feeling. Aber der Kampfmodus macht da Spaß, ist aber ein bisschen simpler vom Schwierigkeitsgrad. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber einige Leute, ich bin der geilste Kämpfer, ich brauche richtig geile Kämpfe. Und das verstehe ich auch, dass sie es dann nicht gemocht haben. Für mich ist bisher Dragon Quest XI das bis dato stärkste RPG des Jahres.
So viel zu Dragon Quest XI, aber das war ja nicht der einzige große Release diese Woche, sondern auch Spider-Man.
Außer die Werbung.
Genau, und da reden wir nach der Werbung nämlich drüber, denn ich habe es 10 Minuten vor dieser Sendung original durchgespielt.
Spider-Man.
Deswegen können wir schön ausgiebig drüber schnacken.
Also, Sandro spoilt das Ende nach der Werbung.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück für Game Talk. Wir geht weiter. Es werden auch noch Anrufe sein. Wir zeigen noch nicht die Telefonnummer, denn wir haben noch ein bisschen was.
Wollen wir die Leute
wollen wir die Hälfte verraten schon mal?
Die alte Nummer, die haben wir von Gunnar abgekauft.
Achso. Ja, ich zeig erstmal die letzte Zahl und das hier. Ja, jetzt ist es
auch genug. Die Regie blendet.
Was ist das? Eingeblendet. Ich wollte gerade rüberspringen, aber es ist, die Bauchbinde ist über dem Bild. Ne?
0407166 8942 könnt ihr dann anrufen und Fragen stellen zu euren Spielen, die ihr gerade spielt oder sowas auch.
Ist da nicht schon eine Voicemail dann von Gunnar drauf, die dann sagen, kauft schön das Buch? Oder?
Ja, das hat Gunnar nochmal abgeändert.
Ich
kann leider nicht persönlich ans Telefon gehen.
Oh, ich finde übrigens, wir können mal auf den Laptop draufgehen. Es ist wieder sehr viel schöner Stuff von euch reingekommen für unsere Logos. Das nehmen wir auch alles als Ideen für Shirts.
Wo haben die denn das Bild her?
Das war damals bei uns auf der Party, ne? Weißt du noch? Das Dumme ist, wir haben exakt, glaube ich, genau diese Outfits.
Guck den Gregor da.
Fuck. Ey, weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem mit unserem ganzen Photoshop-Shit hier ist? Die haben die Fotos genommen, die wir für die Website gemacht haben. Wo es hieß, guck ein bisschen schräg in die Kamera, weil alle so schräg gucken. Aber jetzt wird mein Gesicht darauf geschoppt für Perspektiven, wo es gar nicht funktioniert.
Das ist das Webseitenbild sogar.
Ich glaube, das ist nicht mal das. Oder vielleicht ist es das, ne? Aber doch, da muss ich mit unserer Grafikabteilung mal sprechen, weil ich sehe immer aus wie 3 Tage Regenwetter.
Ist das auch dein Webseitenbild hier weiter rechts?
Was?
Ist das auch dein Webseitenbild?
Ja, guck mal, also fröhlich. Aber was mit dem Haar da oben?
Ich war so im Arsch an diesem Tag, ey.
Ja, deine Frisur ist auf einmal dunkel geworden, Sandro.
Ja. Da wurde einiges verändert.
Also Leute, gerne Sachen weiterschicken.
Genau, unter dem Hashtag GameTalk natürlich. Oder unter dem Hashtag Golden Boys. Das machen ja Leute auch nach
wie vor
sehr, sehr gerne.
Sandro, warum stirbt Spider-Man am Ende?
Zu viel verraten schon, Mann.
Wollt doch gucken, wie sehr du lachst.
Ja, ich versuche nicht zu spoilern. Aber das Ding ist, die Story ist auch nicht so irgendwie tiefgründig, dass man da großartig spoilern könnte. Man sieht es ja auch schon im Trailer, dass die Sinister Six auftauchen wird. Und mehr sei dazu eigentlich gar nicht gesagt. Was besonders ist an dieser Version, ist, dass Peter Parker halt 23 Jahre alt ist, also so ein bisschen älter. Es ist mehr eine Coming-of-Age-Story und keine Origin-Story, was ich begrüße, weil man schon 1000 Mal gehört hat, wie Onkel Ben gestorben ist und so.
Ja. Onkel Ben ist tot?
Das umgehen sie so ein bisschen. Ach, man kann beispielsweise so Rucksäcke finden, in der Welt verteilt. Und dort kriegt man dann so Hintergründe zu dieser Zeit heraus. Also sie spielen halt damit und erzählen so ein bisschen rückblickend, was ist da halt passiert. Er findet halt immer in diesen Rucksäcken so Artefakte und Relikte und erzählt dann halt, was ist vor 5 Jahren passiert, als ich das erste Mal gegen Shocker gekämpft habe oder wen auch immer. Und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Lösung, dass wir halt den Spider-Man sehen, wie er schon ein bisschen älter quasi ist und wie er schon im vollen Bewusstsein seiner Mächte ist oder seiner Kräfte ist. Das mag ich sehr. Dann hast du natürlich noch Mary Jane als spielbaren Charakter und Peter Parker selbst. Und ein Vierter kommt auch noch dazu, aber ich verrate natürlich nicht, wer. Und ich finde es richtig gut, um das gleich mal zu sagen. Es gibt ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen, aber das Spiel ist richtig, richtig gut. Es hat unfassbar viel Abwechslung. Die Schwingmechaniken sind unglaublich gut, also genauso muss ich das anfühlen. Das letzte Mal, wo ich so ein gutes Gefühl hatte, war Spider-Man 2 2004, zu diesem Film halt irgendwie. Da war es auch schon richtig gut. Hier kannst du zwar R2 gedrückt halten die ganze Zeit und dann schwingt er sich mehr oder weniger von selbst, aber wenn du so einen richtig geilen Flow haben willst, dann musst du halt wirklich gutes Timing haben. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass da keine coole Musik nebenbei läuft, weil dieser Flow, der da entsteht, der ist halt so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an die Tony Hawk-Spiele.
Kannst du keine Breakbeats machen dann?
Ja, genau. Ich habe mir nebenbei so ein bisschen so den Tony Hawk-Soundtrack angemacht. Und das wirkt viel geiler, weil ansonsten läuft halt dieser generische Marvel-Soundtrack. Und das war's dann halt
irgendwie. Findest du ja lustig, dass du jetzt Tony Hawk nochmal sagst. Neversoft hatten ja auch eins der besseren Spider-Man-Spiele mal gemacht.
Auf der
PlayStation damals, ja.
Stimmt. Genau. Und was so ein bisschen fast schon auch nervt, ist, dass sie Ubisoft-Türme eingebaut haben. Also du hast halt so pro Distrikt 3 Türme oder sowas und dann fährst du rauf, musst halt irgendwelche Frequenzen angleichen und dann siehst du halt auf der Karte verteilt so Nebenmissionen. Und davon gibt's eine ganze Menge. Davon hast du irgendwie so einen Typ, der seine Schwalben verloren hat auf dem Dach und da musst du die Schwalben halt einsammeln.
Du hast seine Schwalben? Was hat er verloren?
Seine Schwalben. Also so. Seine.
Du meinst, du hast doch Schwalben gesagt.
Mich, das klingt
du meinst die gleichen wie in GTA 4 oder was?
Da ja, genau, waren Tauben.
Waren es Tauben?
Ich glaube schon.
Fuck, irgendwelche Vögel muss man halt einsammeln. Mein Gott.
Ein taubes Nüsschen.
Quer auf der Karte verteilt, dann hast du so Verbrechen, so random Encounter-mäßig. Also du schwebst halt irgendwie dich durch Manhattan und dann gibt es halt irgendwie einen Polizeifunk und dann musst du halt irgendwie Verbrechen bekämpfen. Das sieht halt so aus, dass zum Beispiel. Gerade bei einem Überfall dann kommst und gegen die kämpfen musst oder halt einen Transporter verfolgen musst und dort dann halt drauf kämpfen musst auf dem Transporter. Das sind aber nicht nur Quicktime-Events, sondern du musst dich wirklich bewegen. Ziemlich cool. Dann hast du noch dieses Rucksäcke sammeln, was ich vorhin schon erzählt habe. Dann hast du Sehenswürdigkeiten, die du fotografieren kannst quer in Manhattan. Dann hast du so Harry Osborn, ist ja sein Kumpel, der ist halt nicht,
Henry
der ist nicht in Manhattan, sondern der ist irgendwie nach Europa gezogen. Der hat aber so ein paar Forschungsmissionen hinterlassen. Die musst du dann nachgehen. Dann hast du noch Basislager, so ganz typisch, dass du Banditen quasi bekämpfen musst oder Verbrecher bekämpfen musst, so in Basislagern. Also da steckt eine ganze Menge drin. Black Cat Mission gibt's auch, wo man dann auch fotografieren muss. Also es gibt so 8 Arten oder so von Nebenmissionen. Es wird halt nie langweilig in Manhattan.
Also die gehen dir nicht auf den Sack irgendwann mal, wenn du die gleiche Mission und Mission machst, abgesehen von dem Story-Stuff, ne?
Die sind schon abwechslungsreich. Das Einzige, was nervt, sind halt diese Basislager, weil
du machst Ingame-Regie?
Da gibt's immer so...
Ich finde, so ein bisschen visuell ist immer nice.
Bei den Basislagern, da sind halt immer so Gegnerwellen. Mhm. Und das... wird halt ganz schön in die Länge gezogen immer wieder. Und das ist das Einzige, was so ein bisschen nervt. Und das Schöne ist aber, du kannst, wenn du willst, dann musst du diese Nebenmission gar nicht machen, sondern kannst dich komplett auf die Hauptstory fokussieren. Wenn du aber Bock hast, einen von den 30 oder 40 Kostümen mal auszuprobieren, die auch neue Fähigkeiten haben, dann musst du Nebenmissionen machen, denn durch die Nebenmission bekommst du Tokens. Also so eine, ja, wie soll ich sagen, Marken, mit denen du halt dann entweder irgendwelche Gadgets oder halt Kostüme einlösen und freischalten kannst. Und diese Kostüme haben dann, wie gesagt, so nochmal eigene Fähigkeiten. Die sind jetzt nicht, also das eine Kostüm ist nicht schneller als das andere oder sowas. Aber es gibt so Spezialfähigkeiten, wenn man L3 und R3 drückt im Kampf und dann hast du halt besondere Fähigkeiten.
Das ist,
und
das ist ziemlich cool. Sind das bekannte Spider-Man-Modell-Kostüme und sagen es dann das Schwarz-Weiße oder so
ohne
andere Sachen?
Ohne zu viel jetzt schon mal zu verraten, weil da sind auch ein paar Überraschungen drin. Es gibt das Infinity War Outfit, also das, was er von Tony Stark bekommen hat.
Das war an The Ruse.
Genau, wo halt hinten diese Spinnen Beine rauskommen. Dann hast du halt Spider-Man 2099 Outfits 2 und so. Und da sind irgendwie so 30, 40 Outfits. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich wirklich immer wieder ein neues Kostüm irgendwie freischalten wollte. Und dadurch haben diese Nebenmissionen wirklich auch Sinn ergeben und haben nicht genervt, sondern ich wollte halt auch diese Rucksäcke halt sammeln und diesen ganzen Kram irgendwie machen, weil ich dadurch immer vor Augen hatte, okay, dadurch bekomme ich neue Möglichkeiten mit den Kostümen und neue Möglichkeiten im Kampf. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es würde mich wundern, wenn jemand wirklich nur die Hauptstory durchballert und gar keine Nebenmission erfüllt.
Eine Frage in dem Ganzen. Ich habe bis jetzt so knapp eine Stunde plus gespielt, also das Spiel gerade heute erst bekommen und das war der Part, den ich schon auf der Gamescom gespielt habe. Mir war der am Anfang ein bisschen zu kampflastig, aber man muss es ja auch erstmal lernen. Ja, du musst ja, weil du so viele Optionen drin hast. Für mich ist immer so ein bisschen die Frage, ich mag solche Spiele eigentlich ganz gerne. Ich sehe sie ja als Superhelden-Simulatoren, also Sandbox. Ja. Aber für mich müssen sie sich immer fast schon an meinem Crackdown-Erlebnis dann messen. Mhm. Ne? Weil das war für mich eigentlich so richtig, die Progression war mir da wichtig. Du fängst da als in Anführungsstrichen so ein bisschen normal an. Du entwickelst dich da zum Super-Megacop, der von Häuserdach zu Häuserdach springen kann. Diese Jagd nach den Agility-Orbs, die einerseits mega nervig ist, aber andererseits, ich habe nicht was Befriedigenderes in Sachen Videogame Mission dann gesehen und ich habe so eine geistige Leere gespürt, nachdem ich die alle eingesammelt habe. Ist da eine Progression möglich mit Spider-Man? Hast du das Gefühl, mit dem Skilltree oder sowas wird das noch anders vom Gameplay? Verbesserst du dich? Also, und gibt's irgendwie so ein Äquivalent, was so funktioniert wie die Agility Orbs oder zumindest was so von der Motivation ist? Da noch einen einsammeln, noch was
genau,
machen?
Genau, du hast unfassbar viele oder relativ viele Möglichkeiten für, für Upgrades. Also du hast,
ist das ein Dicta?
Du hast, habe ich ja schon gesagt, zum Beispiel diese Kostüme, wo du Spezialfähigkeiten bekommst. Du hast aber auch 3 Skilltrees und kannst halt genau anpassen, okay, will ich mein Kampfsystem eher mehr auf Verteidigung gehen oder mehr auf Angriff. Gut, ich hatte letzten Endes jetzt fast jeden Skilltree ausgefüllt und hatte dadurch alle möglichen Fähigkeiten. Aber dieses Kampfsystem wird auf jeden Fall ausgearbeitet und ist ein bisschen tiefer später, je mehr du halt upgradest. Du hast auch bei den Gadgets, du hast nochmal so extra Gadgets, die du auch abschießen kannst. Da hast du 3 Slots, die du dann auch nochmal anpassen kannst, also wo du neue Fähigkeiten dazu packen kannst. Das heißt, es gibt wirklich viele Upgrades und viele Möglichkeiten, das Kampfsystem auszubauen. Und es ist nicht so, dass das Kampfsystem das ganze Spiel über so ist, wie ihr das jetzt in den ersten Stunden gesehen habt, sondern es wird so ein bisschen ausgearbeitet. Und das Schöne ist, dass du ja nicht nur die ganze Zeit mit Spider-Man kämpfst, sondern dazu kommen eben noch Peter Parker und Mary Jane Watson. Und die beiden haben halt so Stealth-Missionen. Weil Mary Jane Watson ist halt irgendwie so eine Journalistin und dann musst du halt irgendwie...
So eine Journalistin, ne?
So eine
Journalistin. Ist eine ausgebildete halt. Journalistin, die hat es auch verdient.
Ja, Investigativjournalistin, die hatte eine Kamera dabei und dann musst du irgendwie dich durch irgendwelche Gebäude stealthen und später kannst du auch mit ihr, naja, fast ein bisschen kämpfen. Es sind eher so Takedowns. Und das bringt so eine nette Abwechslung rein. Also ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht, dass sie bei Peter Parker sich noch mehr einfallen lassen, weil dort machst du halt so Forschungsaufgaben. Das sind meistens so, verbinde irgendwelche Kabel mehr oder weniger oder verbinde irgendwelche. Und das ist immer wieder das Gleiche. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht immer das Gleiche macht, sondern dass da ein bisschen mehr drin ist. Mhm. Da ist zwar eine schöne Abwechslung drin, durch 3 unterschiedliche Gameplay-Mechaniken, sage ich mal, durch die 3 Charaktere, aber es ist dann doch immer wieder mit Mary Jane Stealth und immer wieder mit Peter Parker diese Rätsel im Labor.
Das hat sich alle, sorry.
Entschuldigung, sag du erst. Ich wollte eigentlich nur fragen, ich habe es auch gespielt, ähnlich wahrscheinlich im Umfang wie Gregor, so bis zu dem ersten Boss, der kommt und dann öffnet sich so diese Open World mit all ihren Möglichkeiten, die man hat. Fand es auch cool, es ist super souverän inszeniert, also die können ja auch gute, schöne Spiele bei Insomniac und finde es sehr komplex gleich am Anfang, was man alles an Angriffen hat. Aber was kommt denn noch wirklich, was du jetzt beschreibst, ist natürlich wirklich so sehr auch diese Ubisoft-Formel und dieses Open-World-Exploration-Ding. Was unterscheidet denn das Spiel? Wodurch zeichnet sich das aus? Oder gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, cool, das hat Spider-Man jetzt gemacht, was ich so noch nie in einem Spiel gesehen habe in der Machart? Oder ist es einfach
hohem
Niveau?
Da ist schon alles auf Nummer sicher. So, das ist irgendwie ein bisschen schade. Also ich hätte mir auch, was storytechnisch, sie haben halt mit den Charakteren ein bisschen gespielt und die so ein bisschen umgeschrieben, was ich auch schon im Preview-Event ja gesagt habe, das finde ich ziemlich cool, aber da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Das läuft letzten Endes doch auf Sachen hinaus, die man vorhersehen kann. So. Und der große Twist ist auch super vorhersehbar. Ich hätte mir doch gewünscht, dass die da mehr machen dürfen, aber natürlich steckt da halt Marvel drauf. Was? Natürlich dürfen die nur bedingt so kreative Freiheiten ausleben.
Es darf auch niemand sterben im Spiel, oder? Ist das nicht so?
Keiner, der wiederbelebt wird, dann kurz später.
Stirbt Peter Parker jetzt doch?
Achso, nee, das meine ich gar nicht. Ich glaube auch,
so viel kann ich sagen.
Auch die Standardgegner und so, die dürfen nicht umgebracht werden. Peter Parkour drauf
rausgenommen. Oh, Scheiß, in Tokio gehe ich dir sowas
für aus dem Weg. Dich, oder?
Ja, eigentlich schon, aber nicht on air.
Ja. Was ich ziemlich gut finde, und das ist auch essentiell.
Finde ich ganz gut, ehrlich.
Und das ist auch essentiell für dieses Spiel, ist, dass diese Open World nie langweilig wird. Also zum einen hast du diese 4 Nebenmissionen. Und selbst wenn du mal keine Mission gerade in Angriff nimmst, also keine Hauptmission oder keine Nebenmission, es ist nie langweilig. Es gibt kaum eine ruhige Sekunde, weil entweder labert Peter Parker selbst, das nervt natürlich auch einige.
Das finde ich hat mich ein bisschen genervt
übrigens. Das nervt vielleicht, aber das ist halt nun mal der Charakter. Was willst du da machen?
Ja, aber
das ist halt
eine Laberbacke. Also ja, aber dann muss er aber auch gute Sprüche liefern. Das war, ich habe damals so in den so gegen Ende von Game One eines der letzten Spider-Man-Spiele getestet. Das war, glaube ich, Amazing Spider-Man 2 zu dem Film, was nicht so viel mit dem Film zu tun hatte, aber hatte so die gleichen Charaktere drin. Und da war es unerträglich. Der hat wirklich beim Kämpfen selbst, alle Sekunde kam dann so ein generischer Spruch, der sich öfters auch wiederholt hat. Machst dir in die Hosen, machst dir dies, jenes, das. Und das war grauenhaft Nerven auf die Nerven gehen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, dass das Writing vom Anfang an, ist der Humor irgendwie so ein bisschen da? Weil ich fand zum Beispiel Spider-Man Homecoming. Ne? Ich bin kein Spider-Man-Fan, ich gebe das auch gerne zu. Ich finde so als Superhelden- und Filmcharakter macht er wirklich nichts was für mich.
Homecoming war solide, ne?
Homecoming, ich fand den Film super. Ne? Der hatte auch wirklich einen schönen Ton getroffen, hatte einen guten Humor dabei, hatte mit Vulture einen echt guten Bösewicht damit dazu. Ich würde sagen, einer der stärksten Marvel-Filme, so Standalone-mäßig. Mhm. Aber es ist immer noch Spider-Man und in den Spielen, auch wenn ich weiß, dass Insomniac coole Sachen machen können, ich mag die Ratchet & Clank Sachen super gerne, ne? Aber ich weiß nicht, ob es dann auch mit Spider-Man so richtig getroffen wird.
Ja, also ich habe schon hin und wieder gelacht, aber es ist jetzt nicht Parkour. So, ist jetzt nicht so, oder eher geschmunzelt, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Gag da irgendwie sitzt, aber das finde ich auch schwierig und gerade was, also bei Videospielen irgendwie. Es gibt auch ein paar Sprüche, die er immer wieder bringt, was sich halt wiederholt und wo du denkst, okay, jetzt ist ja auch mal genug. Selbst im gleichen Kampf wiederholt er einige Sprüche, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht so witzig irgendwie. Aber abgesehen davon, wie gesagt, es gibt keine ruhige Sekunde. Selbst wenn du dann mal dich einfach nur durch Manhattan schwingst, dann hörst du entweder bei dieser Radioshow von J. Jonah Jameson zu, der ist nämlich nicht mehr Zeitungsreporter oder Zeitungschef, sondern eben so ein Radio-Dude oder
Podcast-Dude. Ist das GTA-Style, dass du Radiosendereien machen kannst?
Leider nicht. Das hätte ich mir nämlich gewünscht, was ich vorhin sagte mit der Musik. Weil das ist immer die generische Marvel-Mucke. Und du hast nur diesen einen Radiosender quasi, der auch random erscheint, wo du J. Jonah Jameson halt zuhören kannst. Dann telefoniert er auch manchmal Peter Parker oder beziehungsweise Spider-Man, wenn irgendwie seine Tante anruft, Tante May, oder aber wenn er mit Mary Jane Watson telefoniert. Aber du kannst halt nicht so einen Radiosender auswählen und das hätte ich geil gefunden, weil mit cooler Musik sich durch Manhattan zu schwingen, das wäre halt echt fett gewesen, so, weil das würde auch zu diesem Flow passen, den man da hat und zu den ganzen smoothen Bewegungen auch
das, einfach. Das wichtigste Kriterium, du hast natürlich das ganz umfassende Spiel gespielt. Wie viele Stunden bräuchte ich nur für die Hauptstory?
Also ich habe jetzt mit allem drum und dran, ich habe auch wirklich jeden Kram da eingesammelt und jeden Rucksack und bla, habe ich 20 Stunden gebraucht. Ich glaube,
fünf Stunden. Ja,
bitte? Nee, schon so 10.
10 Stunden, ah, okay, da muss ich nochmal...
Also wenn es kürzer wäre, wäre es irgendwie geil. Wenn du wirklich keine weiteren Kostüme haben willst, sondern nur Standardkostüm, dann brauchst du wahrscheinlich so 10 Stunden, wenn du wirklich alles andere nebenbei liegen lassen willst und dich nur auf die Hauptmission fokussieren willst.
10 Stunden, aber du bist doch ein Insomniac-Fan, Gregor, und ich glaube auch, das Spiel, also mir hat es auch Spaß gemacht, ich werde es auch weiterspielen. Ich fand es halt bisher so super erwartbar einfach, genau, was ich da jetzt gesehen habe. Man hat natürlich gewisse Erwartungen bei dem Titel schon an die Präsentation, weil du weißt, okay, es ist von Insomniac, es ist ein PS4-exklusiver Titel, der wird wahrscheinlich ziemlich gut aussehen. Das liefert es halt einfach auch ab.
Es ist sehr leichte, sehr gute Unterhaltung halt. Also es haut dich nicht vom Hocker, auch die Story ist jetzt nicht so, da hat mich kein Moment so richtig emotional berührt. Das ist kein, weiß ich nicht, God of War oder
das
sowas.
Das hätte ich bei Spider-Man noch nie erwartet, offen gesagt.
Ja, das stimmt, aber zumindest so ansatzweise. Es gibt einen coolen Moment. Ich verrate ihn nicht. Aber werdet ihr wahrscheinlich merken, welchen ich meine. Denn da kommt ja auch noch Miles Morales vor. Das ist auch schon im Trailer, ja. Der
Hast du
in anderen Comics der schwarze Spider-Man.
Ich hätte immer gedacht, der heißt Morales. Aber
Miles Morales?
Ist Morales.
Miles Morales.
Miles Morales.
Ich komme mal noch zu so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Das ist die Musik beispielsweise, habe ich ja schon erwähnt.
Die QTEs kann man abschalten, ne? Hast gesehen?
Was kann man?
Die Quicktime-Events kann man abschalten in den Accessibility-Menüs. Ja, okay, das fand ich geil.
Und durch was werden die ersetzt?
Läuft es automatisch? Nee, durch gar nichts. Also, da sind es Cutscenes.
Das ist so eine Accessibility-Einstellung. Ja, für Leute, die halt nicht so viel Videospiele spielen.
Aber die nerven auch nicht. Also, ich bin absolut kein Fan von Quicktime-Events. Aber die nerven wirklich nicht. Die kommen sehr selten vor. Mal in einem Bosskampf und so. Das geht auf jeden Fall. Was ich halt nicht so cool finde, ist halt, dass, wenn du am Boden mal lang gehst, dann klatscht er zwar so mit Bürgern ab, aber viel mehr Interaktion ist da nicht. Du holst dir eine Nebenmission von so ein paar verteilten NPCs, aber ansonsten sind es immer die gleichen Charaktermodelle, es ist nicht viel Abwechslung. In diesem New York ist auch nicht so viel Diversität, es sind immer die gleichen Fratzen irgendwie. Und er glitscht so ein bisschen durch die Leute tatsächlich. Das ist nicht ganz, so ganz gepolished, alles andere ist super gut gepolished. Du hast wenig Details in der Spielwelt, aber es ist halt auch eine fucking große, du hast halt ganz Manhattan.
Boah, du kannst dich halt cool wahnsinnig schnell durch die Welt bewegen und das ist, glaube ich, immer schwierig dann, weil das alles so schnell dann geladen werden muss.
Du darfst halt nicht irgendwo so auf Details achten, dann ist es nicht so schön. Aber ansonsten ist es eine schöne Spielwelt. Ich finde, der Twist, der große, ist halt unfassbar vorhersehbar. Und es ist doch so eine klassische Helden gegen Schurken-Geschichte. Und was sie auch nicht eingebaut haben, ist so ein dynamischer Tag-Nacht-Wechsel. Du hast zwar hin und wieder dann mal irgendwie Sonnenschein und in der nächsten Mission hast du dann irgendwie Regen. Aber gerade was, also ich glaube, sie haben es auch gemacht wegen der Atmosphäre einfach, weil wenn dann ein düsterer Moment ist, schwingst du dich natürlich durch ein regnerisches Manhattan danach. Aber es gibt da sonst keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Ansonsten sieht es aber trotzdem echt schön aus.
Ja, also ich guck mal, ob ich das jetzt noch vor der Japan-Reise so reinbekomme, weil Dragon Quest doch viel Zeit damit. Ich habe schon Bock, es durchzuspielen. Ich würde mich fast aber gefühlt ein bisschen doch eher auf die Hauptstory konzentrieren. Ja, und mal gucken, wenn mich das jetzt spielerisch nicht in irgendeinem großen Nachteil...
Aber vielleicht würde es dich ja genauso reizen, da die ganzen Kostüme irgendwie freizuschalten.
Mal gucken. Das Problem ist halt auch, du müsstest vor deiner Japan-Reise eigentlich auch noch Shadow of the Tomb Raider
spielen. Das kommt eigentlich
nächste Woche
raus. Das darf ich, aber ja, es kommt erst Freitag raus. Das wird da so ein bisschen schwierig. Nee. Es sei denn, ich hol's das Wochenende durch.
Doch, du hast recht, am 14.
14.
Aber das spielen wir ab nächster Woche Dienstag hier. Simon wird es auf dem Sender spielen. Und ab Montag fällt das sogenannte Review-Embargo. Dann dürfte man auch übersprechen. Mhm. Ich habe es nämlich schon durchgespielt.
Wow. Und Spider-Man kennen die Leute ja auch auf diesem Sender sehen.
Das stimmt.
Wollte ich nur noch
das spielen Dennis und... Keiner. Alvin, glaube ich, am Anfang.
Und übrigens, in der ersten Folge und jetzt.
Übrigens, wer die älteren Spider-Man-Spiele sehen will, nicht diese Woche Retro-Club, sondern nächste Woche, dann kommt Dennis nochmal dazu und wir gucken uns alte Spider-Man-Spiele an. Und dann können wir mal den Vergleich machen. Und diese Woche gibt es das Neo Geo Mini mit Simon und Sia.
Oh, sehr schön.
Ja.
ganz kurz abschließend zu Spider-Man. Es ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Titel, aber ich finde auch die Metacritic-Score von irgendwie 87 ein bisschen zu hoch, weil es ist kein... Also wenn jetzt niemand, wenn Gregor jetzt sagen würde, ich kann gar nichts mit Spider-Man anfangen, würde ich ihm nicht sagen, das ist ein Must-Play trotzdem. Also es ist für Superhelden-Fans ist es auf jeden Fall ein Muss, aber für alle anderen eher nicht so. Und die sowieso nicht auf Open World stehen, für die ist es sowieso nichts. Was ich richtig geil noch finde, ist der Fotomodus. Der macht sehr viel Spaß.
Mhm. Weil habe ich noch nie benutzt in irgendeinem
Spiel. Ich auch nicht. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal so richtig intensiv gemacht. Und du kannst halt wirklich auch so mit wie so ein Selfie irgendwie kannst du da Bilder machen. Und hast noch unterschiedliche Rahmen. Hast natürlich diese ganzen typischen Instagram-Filter und so. Das dann macht aber sehr viel Spaß. Hast du mal mit dem Fotomodus irgendwie Spaß gehabt?
Ich habe es doch gar nicht gespielt, Spider-Man.
Nee, ich meine aber allgemein in anderen Spielen so mit dem Fotomodus.
Ja, voll.
So GTA 5-Style, sie haben ja da angefangen mit Selfies machen und lachen. Ja. Ne? Das gibt's ja jetzt hier auch.
Die Fotomodi sind also ich habe den letzten Fotomodus, den ich ausgiebig benutzt habe, war bei Shadow of the Colossus. Hm. Der hat einen richtig, richtig schönen Fotomodus, weil das ganze Spiel so filmisch ist und das sich anbietet. Aber ich glaube, wir sollten weniger über Shadow of the Colossus sprechen und vielmehr über andere interessante, wichtige Spiele sprechen. Spider-Man haben wir, glaube ich, abgehandelt. Ich glaube,
da haben wir genug zu gesagt.
Ja. Ist ein gutes Spiel, glaube ich.
Genau, aber ist kein, also ich würde es nicht als Must-Play so betiteln.
Alles klar. Wir haben jetzt natürlich immer noch die Möglichkeit, wir haben vorhin schon die Rufnummer
durchgegeben. Ja, das können wir jetzt
nochmal
tun.
Die kann die liebe Regie nochmal ganz kurz einblenden, wenn sie denn kann. Darunter könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr uns anrufen und uns Fragen stellen rund um das Thema Videospiele. Wenn ihr noch detailliertere Infos zu Spider-Man haben wollt, ist jetzt eure Möglichkeit anzurufen.
Oder zum Soundtrack von Dragon Quest
vielleicht. Oder noch mehr zu Dragon Quest oder grundsätzlich den Spielegeschmack von Fabian Käufer abfragen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich habe jetzt speziell auch eine Frage an Fabian. Ja. Und zwar hat er ein Spiel gespielt, auf das ich mich bisher sehr gefreut habe, leider noch nicht die Möglichkeit hatte, es anzuspielen, aber er konnte es sich ein klein wenig ansehen. Und zwar The Messenger.
Ich glaube, ich habe es fast schon durchgespielt, offen gesagt. Ich habe es mir nämlich für die Switch geholt und ich spiele immer sehr viel Switch, weil
ich lasse hier ein bisschen
jeden Tag so viel Bahn fahre und es ist ein sehr schönes, kleines Spielchen. Das gibt es für die Switch und für den PC. Elias, du kannst ja mal den Launch-Trailer abfeuern. Ich habe im Grunde vorher nicht so viel Bock drauf gehabt, weil ich dachte, oh, das ist so krass kalkuliert einfach, dieses Spiel, weil es halt wieder so ein 2D 8-Bit-Pixel-Spiel mit einem Chiptune-Soundtrack und man spielt einen Ninja und es sieht halt genau aus wie Shovel Knight und es ist im Grunde genommen auch wie Shovel Knight, aber es hat ein sehr gutes Level-Design, es ist ziemlich anspruchsvoll, es gibt einen Skill-Tree, man sieht hier kurz diesen Laden, da sieht man den Skill-Tree einmal, wo man bei so einer Figur in der Kutte immer was kaufen kann, es hat sehr witzige Dialoge, die man mit diesem Ladenbesitzer immer führen kann und man lernt ab und an ein bisschen neuen Kram dazu, den man dann machen kann. Es gibt so eine Schwebefähigkeit später, dass man durch die Levels auch durchfliegen kann. Es gibt einen Enterhaken, das sieht man hier jetzt gleich, mit dem man sich schwingen kann. Es ist komplett linear, es ist nicht wie bei Shovel Knight, dass es irgendwie eine Overmap, eine Überlandkarte gibt, auf der man rumlaufen kann und dann auch Levels nochmal spielen kann, sondern man geht einfach von A nach B und kommt in den nächsten Level. Es ist sehr hübsch gemacht, es macht mega viel Spaß, es hat einen guten Flow, es ist ein bisschen mehr vielleicht dann auch noch wie Celeste, weil es einfach auch relativ anspruchsvoll wird am Ende. Und man sehr gut navigieren muss, um durch einzelne Räume durchzukommen. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt 15 oder 20 Euro gekostet hat. Für 15 finde ich es okay. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen viel, weil ich glaube, es ist nicht mega lang. Für jeden, der eine Switch hat und irgendwie solche Spiele mag.
Ich muss so ein bisschen an Fox and Forest denken mit dem Dimensions... da gibt es einen Jahreszeitenwechsel, wo man den Level verändert immer an bestimmten Punkten.
Das gibt es da nicht. Also es sind einfach verschiedene thematische Level, in die du dann reinkommst.
Ich sage also, als ob du so Dimensionen wechselst und der Level sich verändert teilweise.
Das ist ein bisschen storybedingt, aber solche Meta-Features ist ein total straightes Spiel, wo du halt eine Handvoll Fähigkeiten lernst, noch dazu bekommst. Aber es macht einfach Bock und es hat echt auch einen guten Soundtrack.
Wie lange dauert das denn?
Wie lange es dauert? Ich bin jetzt noch nicht ganz durch. Ich denke, dass es der letzte Level ist. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht 8 Stunden oder so gespielt. Aber es ist auch echt immer schwer zu sagen, weil ich es eben mal unterwegs in so kurzen Schüben mal spiele. Oder heimlich im Büro. Wenn alle anderen gerade raus sind, dann hole ich mal die Switch kurz raus und spiele eine halbe Stunde weiter.
Das sehe ich
übrigens
immer.
Stimmt, wie siehst du das denn? Du kannst mich gar nicht sehen.
Ich sehe dann immer bei mir in der Freundesliste, dass Fabian gerade The Messenger spielt.
Deine Rap-Cam gehackt.
Fabian arbeitet man.
Ja, das heißt aber, du hast auch deine Switch an in dem Moment.
Ja, aber für Recherchezwecken.
Das ist bei mir auch Recherche für Game Talk.
Das ist eine sehr gute Ausrede, die lasse ich
gelten. In letzter Zeit gibt es viele gute, du hast schon gesagt, Fabian, also ich habe auch bisher nur gehört davon, das ist das erste Mal, dass ich jetzt Bewegtbild gesehen habe, weil gestern haben wir ein bisschen länger Speedrandale mit Sie aufgenommen und der hat auch schon in höchsten Tönen davon geschwärmt, dass er demnächst das auch eventuell mal ausprobieren und angehen will, vielleicht sehen wir da noch was. Ich finde auch, wenn das ein bisschen generisch wirkt, in der ganzen Flut der Retro 8-Bit-Style-Chiptune Jump'n'Run-Action-Games, die wir bekommen haben. Celeste ist großartig gewesen. Hier das Bloodstained, das 8-Bit-Bloodstained, was wir bekommen haben. Curse of the Moon war richtig gut. Das hier scheint wieder gut zu sein. Die haben mittlerweile einen guten Flow gefunden.
Deutlich besser als Curse of the Moon, muss ich sagen. Ja, es hat einen geileren Flow einfach. Ich fand Curse of the Moon ein bisschen halt eher so eine Langsamhaftigkeit auch an sich gehabt, wie die alten Castlevanias. Das war auch ein gutes Spiel, aber mir sagt das eher zu.
Weil das eine ziemliche Varianz hatte, je nachdem, wie du mit den Charakteren dann umgehst oder nicht umgehst. Also es ist was anderes als das, es ist was anderes als Celeste und Celeste ist anders als die anderen Sachen. Ja. Also jede finden in der Nische ist dann noch genug Varianz möglich.
Ja, ich glaube nur einfach, dass es für so Spiele generell schwierig wird, einfach weil es einfach in der Form, ich glaube gerade bei Steam, wo es das Spiel ja auch gibt, oder bei GOG, du hast am PC, glaube ich, so eine Flut an solchen Titeln, da musst du schon richtig gut sein, um da noch rauszustechen und echt auch noch was zu reißen in den Verkaufszahlen dann.
Ja, vielleicht für den Japan-Flug.
Ich liebe es. Ein Detail habe ich mitbekommen, was ich unfassbar charmant finde, und zwar, dass sich die Musik ändert, wenn du halt auch unter Wasser bist.
Oh ja, das bekommt dann so einen gedämpften Effekt einfach so ganz stark.
Das ist total cool. Habe ich so gerne, dass sie halt auch auf so kleine Nuancen immer achten und schauen, dass sie da nochmal ein bisschen Liebe einfach reinstecken.
Ich habe es eben schon mal gesagt, das Spiel ist halt richtig witzig. Ich weiß nicht, wer da für sowas dann die deutschen Texte macht bei solchen kleinen Indie-Spielen. Du kannst an einer Stelle, dieser Shopkeeper erzählt dir in jedem Level auch eine Geschichte. Meistens ist das so ein bisschen was Märchenhaftes, was irgendeine Moral am Ende hat. Ist mal ziemlich lustig, mal auch ein bisschen ernster. Und es gibt eine Stelle im Spiel, da hat er dann keinen Bock mehr, so weiterzuerzählen. Da kannst du den immer wieder anlabern. Und dann sagt er jedes Mal wieder einen anderen Satz. Und irgendwann sagt er so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich sag jetzt nichts anderes mehr. Mhm. Du kannst es aber noch 10 Minuten einfach weitermachen und der hat einfach 1000 verschiedene Sätze, die er dir dann antwortet. Mhm. Das ist einfach mega lustig.
Könntest du dir denn auch vorstellen, irgendwann mal so ein Videospiel zu übersetzen?
Habe ich neulich schon mal drüber nachgedacht. Ich habe jemanden bei Twitter, dem ich da folge, der ab und an mal so Übersetzungen macht von irgendwelchen japanischen Titeln. Das ist jemand, der auch bei dem Insert Moin Podcast involviert ist, der Michael, der da arbeitet. Finde es schon eine coole Aufgabe. Oder ich glaube auch zum Beispiel wie Boris Schneider-Johne. Erzählt ja auch bis heute davon, dass er jedem erzählt, dass er Monkey Island damals übersetzt hat. Und das ist natürlich auch super cool, wenn du derjenige bist, der so ein Kultspiel einfach ins Deutsche übersetzt hat.
Und mega. Vor allem eins mit so viel Humor, wo es dann wirklich trotzdem auch funktioniert hat.
Glitschig wie ein Aal. Ja.
Genau. Du kämpfst wie eine Kuh. Nee, warte mal, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Und dann musst du sagen,
du kämpfst wie eine Kuh. Ja genau.
Schön. Kommen wir von einem Plattformer zum nächsten. Und zwar gibt es auch eine neue Demo zu Mega Man 11.
Ja, rein überraschend parallel zur Nintendo Direct, die nicht stattgefunden hat. Die wurde kurzfristig verschoben, weil ja einiges an hier, wir hatten Erdbeben, glaube ich, in Japan. Genau. Wir hatten auch Unwetter in letzter Zeit und da hat sich Nintendo in Japan verschoben, die Nintendo Direct nicht zu machen. Aber nichtsdestotrotz, da waren natürlich Ankündigungen dran geknüpft und du kannst gerne mal aufs Ingame draufgehen. Mega Man 11 konnte ich bereits vor ein paar Monaten hier in einer frühen Version anspielen. So ultraweit ist es ja auch nicht mehr weg, wie es erscheint wird, aber jetzt gibt es eine Demo, nicht nur auf der Switch, sondern auch auf PS4 und ich glaube auch auf Xbox, wenn ich mich nicht irre, aber ich habe es auf der PS4 runtergeladen, freue mich schon, die Demo jetzt hier zu spielen. Ilias, hast du frische Eindrücke schon bekommen von der
Demo? Ja, ich habe das mir heute runtergeladen auf der Switch und die Switch ist einfach so gut. Es ist einfach so eine schöne Plattform und das habe ich mir schön dann heute im Bett gegeben, habe es mir heute früh extra runtergeladen. Dann habe ich es erst gespielt. Aber als ich es dann gespielt habe, hat sich das ziemlich gut angefühlt. Ich war am Anfang so ein bisschen überfordert mit den verschiedenen Formen, die du hast. Mhm. Du bist ja nicht nur als Mega Man unterwegs, sondern du hast halt verschiedene Formen und dementsprechend auch neue Fähigkeiten. Ich hatte zum Beispiel eine Fähigkeit, wo ich halt quasi so Energiebälle auf den Bogen schmeißen konnte und diese Bälle haben sich dann an dem Bildschirmrand entlang bewegt und so konntest du dann nochmal Schaden machen. Du hattest auch eine Form, wo du in der Luft noch so einen Dash machen konntest und so halt direkt nochmal extra Schaden machen konntest. War ein bisschen überfordert, weil ich halt zusätzlich dann nochmal so eine Fähigkeit hatte, wo du die Zeit nochmal verlangsamen konntest. Aber wenn du erst einmal drin bist und dich ein bisschen eingespielt hast, fühlt sich das so gut an. Das Level-Design ist schön, es ist kreativ, der Style ist halt auch ansprechend. Es sieht nicht so komisch, weird aus wie Mighty No. 9, sondern es wirkt kohärent, es wirkt wie ein frisches, neues Mega Man.
Es sieht aus wie die Konzeptzeichnung von Mighty No. 9, auf die alle steil gegangen sind.
Und es ist macht einfach rundherum Spaß, also zumindest die Demo. Mhm. Zumal ich noch nicht so wirklich weiß, wie sich der Schwierigkeitsgrad verhalten wird. Ich fand den Schwierigkeitsgrad, den ich hatte, den fand ich ganz schön knackig. Ja.
Ich weiß nicht, wie, ob sie es in der Demo machen lassen, aber es wird einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad geben. Ne? Ja. Also so, wenn du auf die leichteren dann schaltest, dann kann Mega Man mehr Schaden ab und die Gegner gehen in weniger Schüssen weg. Mhm. Ich weiß, es könnte eventuell sogar sein, dass manche Sachen von der Projektildichte ein bisschen drunter sind. Also man wird es auch so durchspielen können. Natürlich keine Ahnung, ob dann so das klassische Arcade-Ding kommt. Oh, vor den Wily Stages, tut mir leid, probier es auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, ob sie das sich nicht vorbehalten. Manche der Sachen, die du erwähnt hast, so dieses Slow-Mo-Ding, das sind so ein paar standardneue Fähigkeiten. Man sieht es, glaube ich, auf der linken Seite sind unter den Energieleisten diese anderen Felder. Das ist ganz wichtig, dass man den Slow-Mo zuschalten kann und der Dash ist natürlich auch was, was jetzt, also nicht nur auf dem Boden das Rutschen, sondern ein richtiger Luftdash, ein bisschen wie bei Mighty No. 9. Das wären, glaube ich, integrale Sachen, die man machen kann. Die Boss-Items, die man bekommt, verändern einen auch physisch diesmal, also nicht nur, dass du einen andersfarbigen Anzug hast, sondern die sehen teilweise auch sehr schön designt aus. Aber habt ihr schon dann mitbekommen, den Shitstorm, den die Demo verursacht hat?
Den hast du ja vor der Sendung angekündigt.
Hashtag BossgateGate wird es genannt. Könnt ihr euch denken, was unter Hashtag BossgateGate denn sein könnte?
Ich werde dieses Hashtag
Google das mal.
Es gibt irgendwie Teleporter vor den Bossen, mit denen man sich wieder rausziehen
kann. Also BossGate sind ja die Türen, die vor den Bossen dann erscheinen, ne, wenn man da reingeht. Das ist erstmal diese eine Tür, dann gibt es den Gang und dann die zweite Tür, bevor es anfängt. Diese Türen, wenn sie aufgehen, wenn man durch diese Tür geht, führt das vor eurem geistigen Auge ab bei einem Mega-Man mal durch.
Die
Tür
geht auf.
Und wie funktioniert das? Du gehst zu dieser Tür, was passiert da,
Fabian? Es geht so blockmäßig, geht das so nach oben und dann geht man da rein und dann geht es wieder runter.
Ja, die Grafik bewegt sich aber dann quasi, das alles bleibt stehen und die Grafik bewegt sich einmal so, dass du in den Raum reinkommst. Mhm. Das Problem ist, viele Leute haben natürlich dann diesen coolen Move gemacht, ein bisschen analog zu Castlevania, wenn du hochspringst, um den Orb zu nehmen. Du springst natürlich in so ein Bossgate rein. Na, wenn
hier,
du
hier ist ein GIF, man kann kurz reinschalten.
Ja, zeig mal das animierte GIF. Mega Man bleibt nicht mehr in der Luft stecken beim Bossgate. Sondern der fällt vorher runter.
Ah, okay.
Ja, die Grafik hat sich nämlich...
Okay. Oh, come on. Das ist natürlich ein Aufschrei-Thema.
Das sind das neue Probleme,
das
Leute.
Ist, das ist jetzt aktuell der Aufschrei. Und da, tatsächlich, dieses Hashtag ist jetzt hier rumgegangen. Mega Man bleibt normalerweise in der Luft, dann bewegt sich die Grafik und dann fällt er im nächsten Screen wieder runter. Ich habe gesagt, es ist so diese Kleinigkeit wie über Castlevania, wenn du hochspringst bei den Orbs, um sie am Ende aufzunehmen, zum Beispiel. Ne? Und ich habe Reset Error aufgemacht und dann geguckt... Und dann wollte ich mal gucken, okay, so, Mega Man Meinung. Und 9 von 10 Seiten sind, oh, ja. Also eigentlich ärgere ich mich ja nicht über sowas, aber das stört mich richtig. Holy fuck. Mir ist es scheißegal, aber das wird wahrscheinlich jetzt so die Diskussion sein, wie die Wasserpfützen in Spider-Man, Alter. Über die haben wir auch nicht gesprochen, ne? Das Puddlegate.
Kurz vor Release haben sich alle darüber aufgeregt, dass die Pfützen plötzlich irgendwie nicht mehr zu sehen waren, die vorher beim Material, das sie auf der E3 oder sowas veröffentlicht haben, gesehen waren.
Es gab einen Trailer vorher in irgendeiner Location, der Trailer wurde dann nachher nochmal gezeigt, nachdem die ein paar Monate daran gearbeitet haben. Da waren Pfützen größer in der ersten Variante, wo sich mehr drin gespiegelt hat. Also war der visuelle Eindruck ein bisschen abwechslungsreicher als bei der finalen Version. Und was heißt da? Downgrade.
Es ist so ein Scheiß.
Wie bei Witcher 3. Boah. Alles scheiße jetzt.
Aber es ist halt Schwachsinn. Weil
das ist Schwachsinn. Noch ein validerer Punkt als das mit dem Gate, muss ich sagen.
Naja, es stimmt ja nicht mehr so richtig. Also die ganzen Spiegeleffekte und so sind ja trotzdem drin. Es gibt auch genug Pfützen.
Die Entwickler bei Spider-Man haben nochmal gesagt, hey, das ist eine stilistische Änderung, die wir da gemacht haben, dass da weniger Wasser wird. Es war kein Hintergrund, dass jetzt das Spiel schlechter ausschaut.
An anderen Stellen hast du ja auch Pfützen, wo dann genau die richtige Spiegelung zu sehen ist.
Ja, wahrscheinlich.
Haben wir auch noch nicht drüber
gesprochen. Du musst die PS4 einmal unter die Dusche packen und dann passt das schon.
Reden wir schon wieder über Spider-Man oder was?
Nee, aber es ist ja eine Entwicklung.
Ich sag nur, was zu Mega Man.
Dass bei God of War beispielsweise kein DLC kam und jetzt bei Spider-Man auf jeden Fall welche kommen werden.
Das Puddlegate.
Worum geht's jetzt?
Es geht um die Pfützen bei Spider-Man. Aber ich sag nur mal was zu Mega Man. Ich finde es sehr schön, wie du das beschreibst. Mir macht das prinzipiell auch Bock. Ich bin aber nicht so ein Fan davon. Das ist ganz gut, dass wir The Messenger davor hatten, weil ich mag solche Spiele, die nur sehr wenige Fähigkeiten der Charaktere haben, die man nämlich dann irgendwie meistert und damit, dass der Levelaufbau das Entertainment irgendwie gestaltet, dass man versucht, mit dem ich habe diese wenigen Mechanismen, beherrsche ich jetzt im Schlaf und damit kann ich mich geil durch den Level bewegen. Das ist das gleiche Ding wie bei Celeste. Und dieses, okay, ich habe eine Zeitlupe, ich habe, was?
Oder Hollow Knight?
Genau, oder Hollow Knight. Ich habe 5 verschiedene Rüstungen und Waffen und pipapo. Das bräuchte ich alles gar nicht so. Ich finde, so ein Spiel kann ruhig so simpel wie möglich gehalten sein.
Mega Man ist schon simpel genug. Es sind jetzt 2 Features mehr, die hinzugekommen sind mit dem Dash und mit der Zeitlupe in den Grundsachen. Dass du natürlich mehr Fähigkeiten durch die anderen Waffen dazu bekommst. Das ist ja eine natürliche Progression des Spiels.
Das ist auch ein integraler Bestandteil bei Mega Man natürlich.
Es anders macht. Also klar, ich verstehe, was du meinst, Fabian, aber ich finde, Mega Man würde ein bisschen was fehlen, wenn du nicht diese Varianz hättest. Vor allem, da macht es ja auch den Spaß, mit welcher Waffe komme ich wie wo voran, was bringe ich im Leveldesign besser rüber, und das Experimentieren kommt da ein bisschen oben drauf. Es ist ein bisschen komplexer als rein, das nur so zu machen, aber mich würde es sehr vermissen, wenn es bei Mega Man nicht mehr geht.
Ich finde es ein bisschen komisch, es war aber, glaube ich, schon immer so bei Mega Man, dass du nicht nach oben schießen kannst.
Ja, es ist aber, das ist das gewollte Ding. Ne?
Ist also, das so?
Ja, es ist der Schwierigkeitsgrad eben. Ne? Das ist so, dass wenn du Super Ghouls and Ghosts zum Beispiel nimmst, ne? Dass vorher konntest du bei Ghouls and Ghosts auf Mega Drive konntest du nach oben ballern, ab Super Ghouls and Ghosts nicht mehr, weil sie dann gesagt haben, das Spiel wurde uns zu leicht.
Echt? Krass. Es kommt ja aber schon bald raus, im Oktober, ne?
Kommt bald raus, ja.
Im Oktober schon, ja.
Ey, also Capcom feuert aus allen Rohren. Wir haben Mega Man, wir haben Devil May Cry, wir haben Resident Evil 2, wir haben Onimusha, das Remaster. Also es wird alles ziemlich geil.
Capcom hat einen richtig krassen Lauf. Die haben, also ich habe mir Devil May Cry und Resident Evil ein bisschen auf der Gamescom angesehen. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie da alles raus haben. Vor allem, wenn du dir Capcom von vor 6-7 Jahren mal anschaust. Mhm. Dass sie halt so gut wie nichts in der Pipeline hatten und keine Ahnung, das größte, höchste der Gefühle, dieses, wie hieß es damals noch, das mit der PS4, diese Demo, diese Aussage
Demon's Souls? Ach so, Deep Down?
Deep Down, das war das höchste Gefühl bei Capcom.
Das kommt nicht mehr raus.
Das kommt, glaube ich, auch wirklich nicht mehr.
Also vor allem sehr lustig ist, wir haben eingangs ja erwähnt, so von wegen japanische Spielindustrie, von wegen, wo wir über die TGS gesprochen haben. Das war ja zu dem Zeitraum vor 7, 8, 10 Jahren, wo es dann hieß, japanische Spiele sind tot. Wer hat gesagt, dass die japanischen Spiele nicht mehr das sind, was sie sind?
Keiji Inafune.
Ja,
stimmt.
Der Mega Man.
Der Mega Man, der Mighty Number 9 Man, der auf die Nase gefallen ist. Wollen wir mal ein paar Anrufe entgegennehmen?
Wenn wir welche da
wenn
haben.
Wenn wir welche sehr, haben. Sehr
genau, das ist das Ding.
Okay.
Die Regie glaub, ist zu knallhart und.
Ja, ich glaube, es sind einfach zu viele. Es fällt zu schwer dem Kollegen Krogi, das jetzt rauszufinden.
Sie kommen nicht durch die Tür alle durch.
Das aber tatsächlich gar nicht schlimm, denn wir können über viele verschiedene andere Sachen sprechen. Wir haben auch News bzw. Themen, die wir mitgebracht haben.
Wir könnten nochmal darüber sprechen, dass ja bei der Nintendo Direct vermutlich gestern auch Civilization für die Switch angekündigt worden wäre.
Das wird heute sehr gefreut.
Was dann jetzt ja einfach so angekündigt wurde von 2K, Civilization 6 kommt im November für die Switch. Ist cool, weil jetzt würde ich mich, glaube ich, auch mal hinsetzen und das mal spielen. Dann tatsächlich.
Wäre es nicht so klein?
Jetzt auf so einem kleinen Gerät, also wenn du es unterwegs spielst?
Ja, vielleicht werden sie es ein bisschen adaptieren, was das Interface angeht. Es gab ja auch immer diese Civilization Revolution, was ja auch für mobile Geräte gemacht war. Stimmt. Vielleicht passen sie das ein bisschen an.
Bedeutet es im Umkehrschluss, jetzt wo es auf der Switch ist, da kommt auch endlich dann die Handyfassung, weil da ist ja der größere Markt wahrscheinlich am Ende.
Ich habe tatsächlich heute direkt drüber nachgedacht, was das für einen potenziellen G8-Gipfel hier bei Rocket Beans bedeuten könnte, ob man das irgendwie aufgreifen kann, dass man die 8 Leute vielleicht in diese 8 Länder dann setzt mit ihren Switch-Konsolen oder sowas in der Art. Das wäre mega, das können wir an die Lufthansa verkaufen.
Sie in der Luft jeweils fliegen dann. Sehr gut. Oh, und für Allianzen müssten die Flugzeuge zusammen sich irgendwo in Versailles treffen oder so, ne? Dann wird das über ein paar Wochen gefilmt, ne?
Nicht schlecht, ja. Dauert dann halt ein paar Monate.
Ja, aber es ist für den Gag ist es
noch machen wir Gag, so 3 Monaten ist es da, ey.
Aber glaubt ihr, dass das sich auf der Switch auch gut spielen wird? Ich habe heute mit Wirt ein bisschen darüber gesprochen und überlegt, wie das aussehen könnte. Und da hat er einen ganz interessanten Punkt gebracht, dass man auf dem Handheld, dass man da mit dem Touchscreen viel machen könnte.
Das stimmt.
Weil bei Civilization 6 das, glaube ich, auch für das iPad gibt. Und im Fernsehmodus hast du die Joy-Con, die du als Laserpointer quasi als Maus nutzen kannst.
Wobei, sind die so genau? Ich habe jetzt nicht so viele Spiele auf der Switch gespielt, wo man mit Ausnahme von Zelda da zum Beispiel kurz
zum Zielen. Ich spiele Splatoon so.
Aber da, ja?
Und
aber
Splatoon spielt sich so.
Es ist ja, du hast ja keine Sensorbar mehr so klassisch bei der Switch wie vorher. Also wird ja alles nur über die Gyros gemacht, wie du dann da richtest. Ist es präzise genug?
Es ist deutlich präziser als die Nunchucks und diese Wiimote, die du damals noch hattest.
Was? Das war doch ziemlich genau damals.
Ich finde die Joy-Con so viel präziser und so viel angenehmer einfach. Und das merke ich, ich glaube, dass ich das einzige Spiel, was ich halt wirklich so mit dem Laserpointer spiele, ist halt Splatoon. Mhm. Und ich merke halt, dass ich halt alles zerberste da.
Aber es ist schon richtig gut bei Splatoon. Also ich bin
das will ich nochmal, ich bin richtig
gut. Wir können das gerne mal spielen, Elias, wenn du das möchtest.
Voll gerne.
Okay, voll gerne.
Haben wir einmal gemacht,
glaube ich. Ich muss es nochmal, ich muss den zwei sowieso, den Singleplayer, dann nochmal zocken.
Oh, er ist so gut.
Also ich fand, Splatoon war, das Beste daran war wirklich die Gyro-Unterstützung in der Richtung, dass ich das hoch und runter mit dem Kippen, mit dem Wii U-Pad, ne? Das bisschen zielen mit dem Steuerkreuz, aber sich nochmal extra behelfen war geil. Ne? Das habe ich da sehr gut gefunden. Mhm. Aber jetzt kannst du wohl anscheinend wirklich richtig auch noch mit der
Remote zeigen. Du hast ja zwei Joy-Con und den linken, den kannst du quasi dafür nutzen, dass du hier dieses hoch und runter und den rechten kannst du halt wirklich nutzen, um halt das Fadenkreuz zu bedienen. Mhm. Und das ist halt ideal. Du kannst natürlich auch mit dem Pro-Controller spielen und da hast du halt immer noch dieses Kipp-Ding und das spielt sich alles hervorragend. Und grundsätzlich, wer noch nicht Splatoon gespielt hat, unbedingt nachholen. Der Story-Modus ist großartig und auch die Octo-Expansion, die jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist, auch ganz, ganz große Klasse.
I'm a kid now, I'm a squid now. Irgendwie sowas war das.
I'm oder? A kid, I'm a squid, genau. Ja. Sehr, sehr schönes Ding, wie auch Donut County.
Oh ja, da haben wir vor der Sendung kurz drüber gesprochen. Ich kenne die Trailer und ich habe das vor ein paar Monaten mal verfolgt. Jetzt ist es so mehr oder weniger heimlich rausgekommen.
Genau.
Ist PS4, PC, ne? Und
ich glaube, PS4 und PC, das war es erst einmal. Ich glaube, ich gehe sehr stark davon aus, dass es nochmal für die Switch und auch für Xbox One
ist. Erzähl mal bitte, was das für eine Art von Spiel ist, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Da ist Bildmaterial, glaube ich, essentiell, weil das ist halt auch ein sehr visuelles Ding, weil es einfach ein neues Spielprinzip ist, aber ein ganz, ganz einfaches. Und du siehst es hier schon, du steuerst ein Loch. Und dein Ziel ist es, möglichst alles auf diesem Spielfeld, das du da hast, auf dem Bildschirm, zu versenken.
Hammer.
Und es hat im Grunde hat das dasselbe Spielprinzip wie Katamari, dass du halt einen Ball hattest und alles aufsaugen musstest und kleben musstest, was du auf dem Bildschirm siehst. Und hier musst du alles auf dem Bildschirm quasi durch dieses Loch fallen lassen. Und selbstredend alles, je mehr durch dieses Loch fällt, desto größer wird das Loch. Du hast auch verschiedene Physikrätsel. Du hast beispielsweise einen Luftballon oder einen Heißluftballon. Hier siehst du den. Du musst einen Ofen einsaugen. Dadurch hast du halt Heißluft, die nach oben geht. Und dadurch kannst du den Ballon zum Fliegen bringen.
Richtig gut. Gut.
Das ist super. Es ist auch nicht so lang. Ich glaube, es ist nur 2-3 Stunden lang. Kostet ein 10er oder 15 Euro maximal. Ist aber so unheimlich charmant. Wird von den Leuten oder wird von einem Dude entwickelt. Ben Esposito heißt er, glaube ich. Ist ein Glitch City Projekt. Das ist so ein Indie-Kollektiv in L.A., die verschiedene Spiele entwickeln. Also verschiedene kleine Entwickler. Da kommt auch Hyper Light Drifter her. Und das ist halt auch so ein Typ, der sich einfach, keine Ahnung, ich glaube 4 Jahre lang hingesetzt hat, das Ding komplett feingeschliffen hat, daraus eine richtig schöne Story auch gestrickt hat. Die Story ist nämlich, du hast da einen Waschbär, der eine Donut-Firma hat oder ein Donut-Unternehmen und er muss Donuts ausliefern, aber statt Donuts auszuliefern, hat er eine ganz weirde App, mit der er Löcher auf dem Boden quasi projizieren kann. Und was das alles zu bedeuten hat, das weiß man nicht, da muss man schon die Story spielen. Ist mega weird, mega abgefahren,
okay.
Aber unheimlich charmant. Die Dialoge sind toll und alles, was du auch durch dieses Loch fallen lässt, hast du später dann in so einem Kodex und da kannst du so ein paar Einzeiler dazu durchlesen und die sind auch so schön geschrieben einfach. Eine richtig, richtig tolle Geschichte und es hat einfach Spaß gemacht, weil es einfach innovativ und was Neues und was Frisches war.
Ist das eine Art von Multiplayer oder Koop?
Nee, es hat, schade. Also was ich bisher gesehen habe, war einfach nur Singleplayer-Ding. Du spielst es halt wirklich 2-3 Stunden runter. Hast da ein paar interessante, nette Rätsel, hast ein paar schöne Charaktere, ein paar coole Dialoge und dann war's das auch. Dann kannst du es auch zur Seite legen. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Das ist halt das perfekte Spiel, um das halt an so einem schönen Abend, entspannten Abend einfach mal durchzuzocken.
Ja, ich hätte für unterwegs, glaube ich, wäre es ganz geil gewesen. Ja. Aber ich habe ja noch mein GPD Win, mein tragbares Windows Handheld. Mhm. Ne? Aber das benutze ich ehrlich gesagt ganz selten, weil ich in letzter Zeit wieder mit MacBook mehr spiele.
Gut, dass du es sagst. Ich wollte nämlich sowas auch immer kaufen und denke dann, ja, ich kaufe es mir, aber ich benutze es dann halt
nicht. Ja, leider habe ich den Erfahrungswert gemacht. Ich habe noch vor 1-2 Jahren sehr viel mit der Vita unterwegs gespielt, einfach weil die ja noch mit einigermaßen Spielen bestückt wurde. Heutzutage wegen der Switch ist es natürlich nicht mehr so nötig, unterwegs das mitzunehmen. Aber so cool die Idee ist, und es gibt mittlerweile auch ein besseres Modell mit dem GPD Win 2, meins ist noch ein bisschen klobiger, aber es läuft Windows 10 und so weiter da drauf. Ich habe so ein bisschen mal benutzt, hatte eben eingebaute Xbox-Controller und alles, so eine kleine Mini-Tastatur, sodass du richtig damit für unterwegs Sachen zocken kannst. Ist aber irgendwie, ich habe nie die Motivation gehabt, da hier Steam und den ganzen Stuff zu installieren. Da habe ich lieber dann Multiboot auf mir aufs MacBook draufgetan und einen Bluetooth-Controller gepairt.
Funktioniert das gut?
Ja, ja, ja. Also Multiboot im Speziellen, weil es ja einige Sachen gibt, die bei Steam, also nicht nur im also macOS laufen.
Bootcamp meinst du?
Bootcamp meine ich, ja, genau, genau, genau. Also da habe ich nochmal ein paar Gigabyte dann reserviert, nur für Steam dafür. Und dann laufen die Sachen auch. Und was mich gefreut hat, ist eben, also sehr, vorher war es, ich habe einen Xbox 360 Controller mitgenommen mit Adapter und sowas. Jetzt kannst du mit Bluetooth eben direkt deinen PS4 Controller oder deinen Xbox Controller pairen. Und dann spielst du da direkt drauf.
Alles klar, es ist Freitag, kurz vor Feierabend. Ich will natürlich jetzt auch wissen, was habt ihr euch fürs Wochenende vorgenommen, spieletechnisch? Habt ihr irgendwelche Games, die ihr zocken wollt? Sandro, du hast ja Spider-Man schon durchgezockt.
Ich würde halt jetzt als nächstes Dragon Quest 11 anpacken. Ah. Aber ich bin jetzt erstmal eine Woche nicht da und kann ja Dragon Quest nicht auf der Switch spielen. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich die Woche so spielen werde.
The Messenger lädst du ja natürlich runter.
Na gut, dann
auf der Switch. Ich habe mir auch Mini-Metro runtergeladen auf der Switch und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war da nur angefixt, weil ich immer Florentin und wie heißt der andere, Fabian, das Spielen sehe. Das war ein Scherz, ich weiß, wie der heißt. Du wolltest jetzt immer spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, mich packt das leider nicht so.
Ich habe das auf dem Smartphone ein bisschen gespielt.
Ich sitze da so, denk so, ja, okay, jetzt mache ich die Bahn wieder hier und so dahin, aber ich kann da nicht so drin versinken, wie das Spiel das, glaube ich, eigentlich erreichen will. Ich finde das nett. Mhm. Aber ich müsste mich jetzt schon zwingen, das freiwillig nochmal zu spielen. Gregor ist...
Moment, Gregor.
Hallo. Hier ist der Gregor. Ich würde gerne mit den Game Talk-Jungs sprechen. Kann ich das?
Da musst du schon auf laut sprechen,
um den Gag-Effekt zu machen. Dafür vergeigt Gregor jetzt die letzten zwei Sendeminuten, die wir haben.
Ja, könnt ihr mich bitte mal durchstellen, weil ich habe ein paar dringende Fragen
an die Jungs. Ich bin mal schon kurz ein bisschen traurig darüber, dass jetzt niemand hier ins Studio durchgestellt wurde und dieses Fenster genutzt
hat. Müssen
wir sagen, okay, vielleicht nächstes Mal ohne Anrufoption.
Ja.
Aber ausprobieren kann man es ja mal.
Ihr hättet uns alles fragen können. Ich hätte mich getraut.
Ja, so viele, wir hatten so viele. Ja,
Hallo?
Och nee,
ich habe keinen Bock auf den Rufer. Bin ich bei den Game Talks Jungs angekommen? Ich gucke eure Sendung immer am liebsten bei Rocket Beans TV.
Wen magst du denn am liebsten von den Moderatoren?
Ach, sag mal, habt ihr schon über Spider-Man gesprochen?
Zu kurz gefühlt. Wir können das gerne noch ein bisschen machen jetzt.
Hast du noch eine Frage
zu Spider-Man? Spider-Man mir gefällt Batman besser. Der hat ein hübscheres Kind.
Habe ich auch gesagt im Vorfeld, dass die Batman-Spiele cooler waren.
Ja, ansonsten wollte ich sagen, ich finde Game Talk ist wirklich das eindeutig beste Format bei Rocket Beans TV. Ich weiß nicht, warum es so selten vorkommt. Ich hätte gerne 8 Stunden pro Tag mindestens mit euch. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch ein klein bisschen verliebt in Elias.
Jetzt im Vergleich eher Reboot oder Game Talk?
Re-was? Nein, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Aber Game Talk ist eindeutig, also ich habe Game Talk tatsächlich, mein Vater hat Game Talk schon geguckt damals. Ne? Und er hat gesagt, hey mein Junge, das ist bestimmt was für dich, weil du hast ja was auch mit diesem Videogames deinem Hut. Und schau es dir mal an und seitdem bin ich voll in Flamme. Ich habe alle 4 Folgen von euch gesehen.
Kennst du Game Plus, Game Plus Daily und New Game Plus? Was hältst du davon? Was fandst du davon am besten oder findest du jetzt Game Talk noch besser?
Oh, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich kann zwar gerade den Fernseher nicht sehen, aber ich glaube, Elias denkt an mich und hat die Hand direkt vor dem Gesicht. Das ist ein
typischer Blick, immer wenn er so da sitzt, denkt er an dich.
Die rufen auch nur Freaks an, kann das sein?
Was?
Die rufen auch nur Freaks an,
kann das sein? Ja, das war schön, war ich nochmal anzurufen. Ich muss leider weg, dann ist es Schlafenszeit. Tschüss, bis morgen.
Ciao.
Gute Nacht.
Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen uns natürlich auch in den Feierabend verabschieden. Wir haben 1,5 Stunden gesprochen über verschiedenste Themen, über Spider-Man, über Dragon Quest, über The Messenger und vieles, vieles mehr. Gregor, wo warst du denn?
Es war falsch verbunden, leider. Oh, wer hätte das gedacht?
Schade. Naja, wie dem auch sei. Vielen Dank an euch, dass ihr so viel mitgebracht habt, dass ihr so viele Sachen erzählt habt und uns Eindrücke geschildert habt. Auch vielen Dank an die lieben Zuschauer da draußen, die fleißig zugeschaut haben, mit dabei waren, im Chat schöne, lustige Sachen geschrieben haben. Und hoffentlich auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt Game Talk. Hoffentlich dann auch mit Wirt, wenn er sich dann wieder entschließt zu arbeiten und nicht zu Hause einfach nur zu chillen. Naja.
Ich befürchte fast schon, weil du bist ja dann in Japan in 2 Wochen, du auch. Und wenn wir das in 2 Wochen wieder machen wollen, dann muss es ja
Nein, Wirt ist ein mehr als adäquater Ersatz für uns.
Absolut. Voll. Das wollte ich damit nicht in Frage stellen.
Geil, dann
spielt ihr Shadow of the Tomb Raider, dann reden wir da irgendwann nochmal
drüber. Oh ja,
hatte ich auch Bock.
Sehr gut. Wirt, Shadow of the Tomb Raider, ich mache mir definitiv keine Sorgen, was die Sendung, was die nächste Sendung angeht. Ihr gehen aber jetzt erstmal in den Feierabend.
Yay. Cool.
Trinken vielleicht noch eine Apfelschorle oder gehen direkt ins Bett. Das werden wir dann schauen. Wir sagen erst einmal tschüss, vielen Dank und auf Wiedersehen. Schönen Feierabend.
Tschüss. Ciao.